Einen schönen Sonntagabend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. In der vergangenen Woche haben wir hier bei Radio Maria ein Bibelseminar aus dem Kolleg St. Josef in Salzburg-Aigen live für Sie übertragen. Dieses Bibelseminar zum Thema Der Rabbi Jesu und sein Judentum hat der jüdische Rabbiner Dr. Yuval Lapide geleitet. Dabei hat er den jüdischen Hintergrund des Neuen Testaments für die Teilnehmer und Zuhörer auf seine sehr lebendige und gut fundierte Weise erschlossen. Das Bibelseminar ist zwar gestern zu Ende gegangen, Sie hören nun in den kommenden 2 Stunden aber jenen Vortrag, den Dr. Lapide am Mittwochabend gehalten hat und den wir hier bei Radio Maria aufgrund des Mariatons nicht live für Sie übertragen konnten. Dr. Yuval Lapide spricht in diesem Vortrag zum Thema Miriam, die Mutter Jesu, mit jüdisch-rabbinischen Augen betrachtet. Vielleicht noch kurz zu seiner Person. Dr. Yuval Lapide ist 1961 in Jerusalem geboren und lebt seit 1974 in Frankfurt. Er hat an verschiedenen jüdischen Hochschulen rabbinische Bibelexegese und mittelalterliche jüdische Philosophie und Mystik studiert. Er ist stark geprägt durch die Versöhnungsarbeit seiner Eltern im jüdisch-christlichen Dialog. In seiner interreligiösen Brückenarbeit zwischen Christen und Juden geht es ihm immer wieder darum, die jüdischen Wurzeln des Zweiten bzw. Neuen Testaments im Alten bzw. Ersten Testament aufzuzeigen. Darüber hinaus arbeitet er in einer Gruppe von Nachkommen von Überlebenden und Tätern des Holocaust, die jenseits des Schicksals ihrer Eltern und Großeltern Brücken von der schmerzhaften Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft schlagen. Ich wünsche Ihnen nun aber viel Gewinn bei den Ausführungen von Dr. Yuval Lapide zum Thema Miriam, die Mutter Jesu mit jüdisch-rabbinischen Augen betrachtet.
Wir haben heute ein wunderschönes Thema, das wir mit Sicherheit bis knapp 21 Uhr schaffen werden, nämlich Miriam, Maria, die Mutter des Erlösers der Christen. Miriam, Maria, Mutter des Erlösers der Christen. Ein ganz spannendes Thema. Und ich freue mich enorm, dass wir darüber sprechen werden. Ich habe dieses Thema schon oft vorgetragen, in vielen Einrichtungen, in Klagenfurt schon, in Deutschland, in vielen Diözesen. Und meine Maria wächst von Jahr zu Jahr. Ich erkenne meine Maria selbst nicht wieder. Ich habe vorhin Frau Akobian, meiner treuen Mitstreiterin und Studentin, seit vielen Jahren gesagt, du wirst die Maria nicht wiedererkennen. Frau Akobian hat nämlich im Dom zu Klagenfurt, dessen Tür sie mir geöffnet hat vor drei Jahren, die Maria gehört, die Miriam, und war begeistert davon, nicht begeistert, sondern begeistert. Und ich habe der Frau Akobian gesagt, du wirst die Miriam heute nicht wiedererkennen.
50 Leute, die dort waren.
Genau, alle 50 Teilnehmer im Dom zu Klagenfurt, im ehrwürdigen Dom zu Klagenfurt, waren hingerissen, dank der Gnade Gottes, die durch mich wirken darf. Und ich habe der Frau Kobian vorher gesagt, du wirst diese Maria, deine Maria nicht wiedererkennen. Die wird sich verwandeln heute Abend. Ich möchte kurz etwas sagen unseren neuen Zuhörern in Radio Maria und den neuen Zuhörerinnen in Radio Maria ein bisschen über mich. Denn die Menschen, die hier sind im Raum, im wunderschönen Salzburger St. Josef, kennen mich ja schon. Ich bin Jude, nur dass das einfach ausgesprochen ist. Ich bin Jude. Pardon. Ich durfte im Heiligen Land geboren werden. Ich bin ein Israelit, ein Mann ohne Fehl, wie Johannes 1,47 sagt, Nathanael, ein Mann ohne Fehl. Und ich bin ein leidenschaftlicher Ökumeniker. Ich liebe den interreligiösen Dialog. Ich bin Sohn des berühmten Professor Pinchas Lapide und Sohn eines berühmten Vaters. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich liebe interreligiöse Begegnungen. Das möchte ich den Hörern und Hörerinnen sagen. Und ich bin ein Mensch, der im Dialog aufgewachsen ist. Ich mache seit 20 Jahren, 1995, interreligiöses jüdisches Gespräch in Deutschland und in Österreich und bin sehr dankbar, heute Abend auch hier in Österreich zu sein. Grüß Gott, deine Dame. Bitte setzen Sie sich, bitte. Und ich freue mich riesig, hier in St. Josef zu sein. Ein Haus, das auch einen jüdischen Namen trägt, Josef. Braucht die Dame einen Stuhl? Ich habe hier einen Stuhl übrig. Okay. Ich möchte noch einen Satz sagen den Hörern und Hörerinnen. Ich spreche schnell, einfach etwas zur Technik. Und ich bitte, bitte die Teilnehmer, die Hörer und Hörerinnen, es mir nicht übel zu nehmen, dass ich schnell spreche. Sie kennen ja den Satz vielleicht von Luther, wes Mund ist voll, wes Herz ist voll, des Mund läuft über. Ich habe so viel sammeln dürfen an Weisheit und Erkenntnis in den letzten Jahren, dass mein Mund gelegentlich überläuft, sogar sehr oft. Aber ich hoffe dennoch, dass Sie mich verstehen werden, weil ich eine klare Aussprache habe. Und die Absicht ist natürlich, Ihnen einfach ganz viel aus den reichen Quellen des Judentums schenken zu dürfen. Wie ich von Radio Maria weiß, kann man jederzeit eine CD anfordern. Eine CD, das können Sie tun, liebe Hörer und Hörerinnen. Eine CD anfordern des heutigen Abends, aller Abende, so dass, wenn Ihnen etwas zu schnell war und nicht ankam, können Sie eine CD anfordern und mich jederzeit nachhören. Ich habe auch gehört, man kann interaktiv in einer bestimmten Bibliothek im Internet ebenfalls die Sendungen nachhören, so dass Sie bitte keine Bedenken haben, auch die anwesenden Teilnehmer natürlich, dass manchmal etwas ob der Schnelligkeit davon pirscht, aber Sie können mich ja nachhören durch eine CD. Ich glaube, kostet die Geld oder kriegt man die kostenlos? Freiwillige Spende, wie bei Radio Horeb bei uns in Deutschland. Sie leisten eine Spende und kriegen dann eine CD komplett mit allen Vorträgen dieser Woche. Und da bitte ich Sie einfach um Verständnis, dass ich so ein sprudelnder Mensch bin, weil ich so viel Gedanken habe in mir und so viel tiefe Überlegungen. Ich muss die einfach an den Hörer und die Hörerin und an die Teilnehmer bringen. Und da kann es einfach mal passieren, dass mein Mund überläuft. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmerin, Miriam. Der Name ist schon spannend. Miriam ist ein Name einer großen Jüdin, die Schwester des Mose in der Bibel, war schon die erste Miriam. Miriam war die Schwester des großen Mannes Aaron und war schon im Ersten Testament eine große Dame. Eine Schwester, die den damaligen Erlöser Israels, nämlich den Moses, im Körbchen rettete. So fängt heute Abend unsere Überlegung an. Sie rettete ihren kleinen Bruder, indem sie ihn versteckte, Exodus 3 und 2,3. Sie versteckte ihn in ein Körbchen, im Nil vor den Häschern, nämlich vor den bösen Ägyptern, die ihn ja töten wollen, die ihm nach dem Leben trachteten. Ihr ist es zu verdanken, dass der kleine Judenjunge nicht ermordet wurde damals von den Ägyptern. Alles nachzulesen in der Heiligen Schrift, im zweiten Buch der Bibel. Denn jeder jüdische Junge musste ermordet werden. Im Dekret des Pharao ausgesprochen. Und Miriam, diese große Schwester des Mose, verbirgt ihn. Und solange sie es eben kann, und eines Tages kommt dann, das kennen Sie ja wahrscheinlich, die ägyptische Prinzessin und holt ihn aus dem Wasser. Kurzum, das Muster der Miriam, liebe Hörer und Hörerinnen, im Ersten Testament hat schon zu tun mit einer großen Dame. Eine große jüdische Frau, fest im jüdischen Leben stehend, die in der Polarität steht zwischen Judentum und Heidentum. Ich wiederhole, die Miriam, die erste Miriam im Ersten Testament, steht schon in einer Polarität zwischen Judentum, das jüdische Kind, ihr Bruder, ihr jüngerer Bruder, und die Spannung mit dem Heidentum, nämlich dem Pharao, einem bösen Diktator, der die Juden ja ermorden will. Steht ja da, jeder jüdische Junge sollte ab Geburt vernichtet werden, ertränkt werden im Nil. Und dank dieser Miriam, die eine große, weise, weitsichtige Frau war, konnte dieser Junge überleben. Wir haben es schon da zu tun, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs in Österreich. Wir haben es da schon zu tun mit einer Frau, die ungemein couragiert ist. Eine couragierte Frau, die über die Grenzen der engen Lebensverhältnisse ihres Judentums hinausgeht und ihren Bruder zu retten weiß. Kurz etwas zum Namen. Miriam. Miriam wird traditionell wie übersetzt. Wer weiß, was normalerweise der Name Miriam bedeutet. Nein, das war ja Nathanael. Kleine Korrektur. Nathanael oder Jonathan ist Geschenk Gottes. Miriam ist nicht... Was? Oder Matthias ist auch Geschenk Gottes. Aber Miriam hat eine andere Bedeutung. Wer weiß das? Ulrike. Und die Dame? Bitte? Nee, das ist Stella Maris. Das ist das, was später daraus wurde. Danke, dass Sie das sagen. Stella Maris, die spätere lateinische Konnotation, weil man Maria oftmals am Himmel sah, ihre Kraft, ihre Bedeutung, bekam dann die Bedeutung Stern des Meeres, Stella Maris. Aber die eigentlich jüdische, hebräische Bedeutung von? Richtig, genau. Das haben wir mal in einem Seminar besprochen. Ist die von Gott Erhöhte. Nicht die von Gott Erhörte, die von Gott Erhöhte. Das möchte ich Ihnen heute schenken, liebe Hörer und Hörerinnen. Normalerweise wird ja für Miriam gesagt, die Bitternis, die Frau, die Bitternis nimmt. Da bitte ich Sie, Abstand zu nehmen. Das ist so die traditionelle, die konventionelle Deutung des Namens. Von Mar und Yam, die Bitterkeit eines Meeres in sich trägt, weil sie so viel Leid ertragen muss. Das ist für mich nicht mehr befriedigend, seitdem ich das Wort neu untersucht habe. Und das Wort Miriam, wenn es nicht vokalisiert wird im Hebräischen, kann ausgesprochen werden Merim. Und wer unter den Hörern ein bisschen Hebräisch kennt, weiß, dass Merim bedeutet, du erhebst mich aus den Tiefen der Schmach. Ich wiederhole, du erhebst mich aus den Tiefen meiner Schmach zu neuen Höhen. Die Erhöhte, nicht Erhörte, sondern Erhöhte Miriam, die Frau Jakobian weiß das aus unserem früheren Seminar, die erhöhte, zu neuem Glanz und neuer Größe, erhöhte Frau. Die zweite Miriam in der Bibel ist die Mutter des Jesus. Die hat ein vergleichbares Schicksal, liebe Hörer und Hörerinnen. Die Mutter des Erlösers Jesus hat ein vergleichbares Schicksal, hat auch den gleichen Namen. Sie ist auch eine bescheidene Frau. Wir werden ja gleich im Lukas nachschauen, was uns Lukas, der Evangelist, sagt. Sie ist eine demütige, bescheidene Frau, fällt zunächst gar nicht auf und hat auch zu tun mit der Geburt, mit der Rettung, mit der Voranentwicklung eines kleinen Kindes. In dem Fall ist es nicht ihr Bruder, sondern ihr eigener Sohn, nämlich Jeshua, der Erlöser. Jeshua heißt ja auf Hebräisch, Elfriede nickt, der Erlöser. Gott wird erlösen. Wenn Sie das notieren wollen, Jeshua, das ist der jüdische Name des Heilands der Christen. Jeshua ist die hebräische Bezeichnung für Jesus. Das ist etwas, was ich Ihnen sagen möchte. Ich freue mich auch, wenn die Hörer und Hörerinnen das vielleicht zu Hause aufschreiben wollen in einem Notizblock. Jeshua ist die hebräische Bezeichnung des latinisierten Namens Jesus. Jeshua, Gott ist mein Erlöser. Kurzum, die Schwester rettet ihren Bruder und die haben was mit der Mutter zu tun, eine Jüdin durch und durch im jüdischen Leben. Ich werde mit Ihnen heute Abend auch das Magnificat ein bisschen anschauen, das große Lied der Miriam. Diese große Frau in Israel hat auch eine gespannte Beziehung. Sie lebt in einer Zeit, das haben wir heute im Seminar herausgearbeitet, die keine angenehme Zeit ist. Es ist die Zeit der römischen Besatzung und die Römer machen den Juden das Leben zur Hölle. Die Juden leiden unter der römischen Besatzung, haben wir heute mehrfach besprochen. Zur Zeit Jesu sind die Römer Machthaber in Rom, das Imperium Romanum herrscht. Und in Judäa gibt es einen furchtbaren Präfekten, der da wie heißt? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, Präfekt, Abgesandter zu Deutsch aus Rom, in der Provinz Judäa und Galiläa, ist ein blutiger Tyrann. Das können Sie alles nachlesen. Ich will den lieben Hörern und Hörerinnen nochmal das Buch unbedingt nennen, das ich Ihnen ans Herz lege. Das ist das sogenannte Buch von Josephus Flavius, De Bellum Judaicum. Ein ganz großes Buch, das empfehle ich jedem Hörer und jeder Hörerin zur Anschaffung. De Bellum Judaicum, zu Deutsch der jüdische Krieg. Kriegt man im Amazon, kriegt man in jeder Buchhandlung. Der jüdische Krieg von Josephus Flavius. Ich empfehle es wirklich jedem und jeder zu lesen. Kostet etwa 17, 18 Euro. Weltliteratur. Weltliteratur. Ein Muss für einen gebildeten Christen. Ich empfehle es jedem. Weil es anerkanntermaßen die Geschichte des Judentums unter römischer Besatzung im ersten Jahrhundert darstellt. Ein Muss für einen gebildeten Christen. Absolutes Muss. Und da wird eben auch im Detail beschrieben, wie die Juden gequält wurden durch Pontius Pilatus im ersten Jahrhundert, Helga. Wie sie gequält und gedemütigt und erniedrigt wurden. Es war keine schöne Zeit. Auch die Geburtsgeschichte, die Sie ja zu Weihnachten gerne lesen, was ja völlig in Ordnung ist, ist keine stille Zeit, keine beschauliche Zeit. Die stille Zeit, heilige Zeit, die zu Weihnachten natürlich sich so kolportiert hat, ist im Orient zur Zeit ihrer Entstehung eine grausame Zeit. Es war keine stille Nacht, keine heilige Nacht, als Jesus geboren wurde. Denn wie gesagt, die Juden litten wahnsinnig, wahnsinnig unter der römischen Besatzung in Galiläa und in Judäa. Kurz in der Zeit gibt es die Jüdin Miriam und ihren Mann Josef oder Josef, nachdem unser wunderbares Kolleg hier bezeichnet ist. Josef ist der Mehrer, auch ein typisch jüdischer Name, der Mehrer, der Hinzufüger, der Verstärker. Das ist die Bedeutung dieses wunderschönen jüdischen Namens Josef, im Hebräischen ausgesprochen Josef. Können wir es alle mal mit mir aussprechen hier im Raum, Frau Dr. Blumenkron? Josef, alle. Josef. Wunderbar, Sie können mehr Hebräisch, als Sie denken. Josef wird ausgesprochen mit scharfem S im Hebräischen. Josef und Miriam, ein Ehepaar in Judäa, beziehungsweise Judäa und Galiläa. Und es passiert etwas Eigenartiges mit dieser Frau, darüber werden wir heute nachdenken. Sie hat eine Angelophanie, zu Deutsch eine Engelerscheinung. Angelophanie nennen wir das in der Theologie, zu Deutsch eine Engelerscheinung. Der Engel Gabriel begegnet ihr im lukanischen Bericht und verkündet ihr, dass sie einen Sohn gebären wird. Und dieser Sohn wird der Erlöser sein. Und das ist wiederum die Brücke, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, zum Exodus. Mose war für uns Juden der erste Erlöser aus der ägyptischen Versklavung. Ich will Ihnen die Feinheiten zeigen, die Tradenten, die Erzähler beider großer Bibeln, Erstes Testament und Zweites Testament, miteinander verbindet. Das ist ja meine Aufgabe, wenn ich nach Österreich komme und in Deutschland referiere. Ich will Ihnen die Tiefen, die verborgenen Seiten, die verborgenen tiefen Schönheiten beider heiliger Bibeln zeigen. Ich wiederhole, im Ersten Testament ist die Miriam diejenige, die dem Erlöser Israels, dem ersten Erlöser Israels, Mose, verhilft, groß zu werden, zu überleben. am ägyptischen Königshof und anschließend hinauszugehen und das Volk Israel aus dem ägyptischen Exil zu befreien. Das ist die Narration, das Narrativ im Ersten Testament. Die zweite Miriam, Mutter des Jesus, des Heilands der Christen, hat ein ähnliches Thema. Sie ist nicht die Schwester des Erlösers, sondern die Mutter. Und sie hilft auch ihrem kleinen Jungen in einer sehr bitteren Zeit, auch bitter wie die ägyptische Versklavung, etwa 1400 Jahre vor. Sie hilft ihrem kleinen Jungen im Körbchen, auch ein Körbchen. Ich vergleiche immer die Krippe mit dem Körbchen. Dafür habe ich neulich in Deutschland großes Lob bekommen, dass ich diese Parallele erstellt habe. So wie Moses im Körbchen war, war Jesus in der Krippe. Und die Krippe ist für mich eine Nachinszenierung der Körbchenidee. Kurzum, diese große Mutter in Israel, Miriam, die Mutter des Heilands, hat eine gespannte Situation. Die Juden sind auch unter furchtbarer Unterdrückung. Diesmal heißt der Unterdrücker nicht Pharao, sondern Pontius Pilatus, wie gesagt, der Präfekt, der grausam ist. Nicht, ich sage es nicht, weil ich will, dass er grausam ist, sondern Josephus Flavius sagt uns in seinem De Bellum Judaicum, dass Pontius Pilatus ein Mörder mit Lust war. Nicht nur ein Mörder. Er sagt, er habe Juden gequält und Lustgefühle dabei bekommen. So wie Nazis in diversen Filmen, kennen Sie ja. Es gibt diesen berühmten Film, kennen Sie, Schindlers Liste. Und wenn Sie einmal Schindlers Liste gesehen haben, wissen Sie, dass der KZ-Kommandant von Plaschow, ich weiß nicht, ob Sie Schindlers Liste gesehen haben, der KZ-Kommandant von Plaschow hat jeden Morgen zum Spaß seiner Frau Juden erschossen. Das kennen Sie vielleicht. Sie haben den Film wahrscheinlich in Österreich auch gesehen. Dieser Mann hat zur Lustbefriedigung seiner Frau und seiner eigenen Lustbefriedigung jeden Morgen Juden vom Balkon abgeschossen. Zum Spaß, obwohl er es gar nicht musste. Das ist im Film dokumentiert. Und so sagt auch Josephus Flavius, war Pontius Pilatus ein Mann, der Lust hatte, Juden gequält werden zu sehen. Er hat sie aus Spaß gequält. Das ist bekannt, hat er deutlich geschrieben. Und im Neuen Testament haben wir auch einen Widerhall davon. Kurzum, in dieser blutigen Zeit, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des jüdisch-christlichen Dialogs, lebt Miriam, die große Jüdin, die große Mutter, mit ihrem Ziehvater, mit dem Ziehvater des Jesus, sprich mit Josef. Es ist eine harte Zeit, es ist keine angenehme Zeit. Wie zur Zeit Mose. Keine stille Zeit, keine heilige Nacht. Obwohl nachher Weihnachten das natürlich entwickelt hat. Aber ich will Sie ja zurückführen, liebe Hörer und Hörerinnen, an den Ursprung, an den Anfang. Da war es sehr bitter. Es war ein hartes Überleben der Juden. Juden mussten um ihr Überleben kämpfen in einer sehr grauenvollen Zeit. Und in dieser Zeit bewährt sich eine große Frau. Ich sage das bewusst dramatisch, weil ich Ihnen die Größe dieser Frau darstellen will. Eine Frau wird dann umso größer, beziehungsweise ein Mann, wenn die Umstände eben hart sind. Und die Umstände zur Zeit der ersten Miriam waren hart, ägyptische Tyrannei, und die Umstände 1400 Jahre später waren auch hart. Noch härter, möchte ich sogar sagen, weil alle Juden, nicht nur die kleinen jüdischen Jungen ertränkt werden sollten, sondern Pontius Pilatus wollte ja letztlich alle Juden vernichten. Und 35 Jahre nach dem Tod Jesu, im Jahre 70 nach, das haben wir in unserem Seminar hier in St. Josef immer wieder erwähnt, kommt es zum jüdischen Aufstand, der jüdische Krieg, darum heißt ja das Werk von Josephus Flavius, der jüdische Krieg, kommt es zum jüdischen Krieg und das jüdische Leben in Palästina wird vernichtet. Und zwar komplett, nicht nur die jüdischen Buben, sondern jüdisches Leben wird dermaßen ausradiert, das war ein Holocaust. Das war der Holocaust des ersten Jahrhunderts. Das sagt uns Josephus Flavius, es war grauenvoll. Details erspare ich Ihnen heute Abend, die können Sie nachlesen im De Bellum Judaicum. Kurzum, diese Mutter ist eine große Frau, die von Gott erhöht wird. Sie kommt zu einer ungemeinen Größe, weil sie in einer Zeit lebt, die unermesslich grausam war. Und sie bewährt sich, diese Dame, diese große Mutter in dieser grauenvollen Zeit. Und jetzt lasse ich ein bisschen meinen Bruder Lukas weitersprechen. Ich habe jetzt lang zu Ihnen gesprochen, jetzt werde ich Lukas sprechen lassen. Sie müssen keine Bibeln aufschlagen, lassen Sie die Bibel ruhig zu. Ich möchte Ihre Gehör haben. Lassen Sie Lukas auf sich wirken, lassen Sie bitte hier die Teilnehmer ruhig die Bibeln zu, auch die Hörer und Hörerinnen von Radio Maria. Bitte keine Raschelei zu Hause, keine hektische Suche nach Bibeln, ich bin die Bibel. Ich lasse jetzt meinen Bruder Lukas, den Evangelisten, zu Wort kommen und ich spreche einfach, was Sie ja schon kennen und Sie hören einfach zu. Einfach genießen, was ich aus Lukas berichten darf und wie ich es dann tief für Sie auslegen werde. Lukas 1,26. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die da heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Miriam Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Miriam, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen, auf Hebräisch eigentlich, du wirst ihm den Namen Jeschua geben. Jeschua, Gott ist mein Erlöser. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Miriam zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich von keinem Mann weiß? In anderen Übersetzungen, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkannt habe? Umschreibung für ehelichen Beischlaf. Das ist typisch jüdisch übrigens. Das möchte ich den Hörern und Hörerinnen gerne auch sagen. Da ich keinen Mann erkannt habe oder da ich von keinem Mann weiß, ist ein Hebraizismus. Das möchte ich Ihnen schenken. Das ist nicht einfach ein spielerisches Deutsch, sondern im Judentum ist eine Frau erkennen oder einen Mann erkennen Ausdruck für ehrlicher Beischlaf. Wissen Sie ja schon bei Adam. Adam erkannte seine Frau Eva. Daran erkenne ich, dass Lukas jüdisch dachte. Im Griechischen steht es nämlich auch so. Eine Frau erkennen heißt Beischlaf haben, weil es ein tiefer Erkenntnisprozess ist. Also Miriam sagt, typisch jüdisch wie viele andere Gestalten im Ersten Testament, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß, beziehungsweise kein Mann mich erkannt hat. Da sprach Maria zum Engel, der Engel antwortet und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, ein weiterer jüdischer Name, Elisabeth, deine Cousine, sprich Cousine und Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt ebenfalls im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, der große Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Miriam aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, das kennen Sie aus dem Magnificat, das wunderschöne Denken, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich am Radio, eine gewaltige Geschichte. Ich bin sehr bewegt, wenn ich die Geschichte lese. Mein Herz ist voll, mein Mund läuft wieder über, weil ich so bewegt bin. Und ich will Ihnen jetzt etwas ganz Wichtiges aus meinem Herzen mitteilen. Ich bin Jude, ich bin durch und durch Jude. Super, hyperjüdisch. Und ich möchte Ihnen sagen, wie mein Herz im Laufe der Jahre diesen Text verinnerlicht und nunmehr Ihnen entäußern will. Und eins ist mir ganz, ganz wichtig, Ihnen zu sagen, ich bin Jude und ich kann nur aus meiner jüdischen Haut sprechen. Bitte kein Hörer in Radio Maria und keine Hörerin in Radio Maria und kein Teilnehmer hier soll das Gefühl haben, Dr. Lapide zwingt uns etwas auf, mitnichten. Dr. Lapide kommt als Jude zu Ihnen, weil er Ihnen seine jüdische Sicht liebevoll und geschwisterlich präsentieren will. Ich will niemand etwas verkaufen und ich will niemand etwas aufbürden. Ich will ihn nur aus meinem Innersten, aus meinem tiefsten Inneren, als Jude, der im Heiligen Land geboren ist, der Nazareth kennt, der Bethlehem kennt, der Kapharnaum kennt, der die großen Städte, in denen Miriam und Josef wirken durften, aus der Muttermilch sozusagen kennt. Ich kenne das. Ich habe das Glück, dort geboren worden zu sein. Ich kenne die Sprache perfekt, in der sie miteinander sprachen. Jesus sprach natürlich nur Hebräisch. Der Engel sprach auch auf Hebräisch. Wenn die jüdische Tradition sagt, die Engel können zwar alle Sprachen, aber wenn wir das ernst nehmen, dass Gabriel zu Maria sprach, fürchte dich nicht, etc., dann war es natürlich nicht in Deutsch und nicht in Steirisch und nicht in Kärntnerisch und nicht in Salzburgerisch, sondern in Hebräisch. Und ich kann eben Hebräisch sehr gut. Und darum möchte ich Sie beschenken, Sie bereichern, wenn ich aus dieser Tiefe der hebräischen Sprache, die voller Geheimnisse und voller Reichtum ist, heute zeige, wie sich das für jüdische Ohren anfühlt und anhört, wenn ich es zurückversetze in das Jahr 0 bis 7, mutmaßlicher Geburtstag des Jesus, und wie ein Jude, der ich ja bin, mit sehr viel Kenntnissen, darf ich sagen, das versteht es etwas anders, als Sie es gewohnt waren. Und bitte, ich bringe Ihnen nur einen Vorschlag. Sie können sagen, Sie machen es, wie Sie es gelernt haben, aber ich will Sie nur bereichern. Ich kenne viele Christen in deutschen Landen, auch in Österreich, die mir sagen, du hast uns bereichert. Ich nehme Ihnen nichts weg. Sie dürfen in Miriam, in Maria das sehen, was für Sie richtig ist. Natürlich ist Miriam für Sie die Gottesmutter, das nehme ich Ihnen nicht weg. Und Sie können sich denken, dass Maria für mich natürlich nicht die Gottesmutter ist. Und dennoch sind wir Freunde. Wir sind Brüder. Wir sind Geschwister. Und ich will Ihnen sagen, sie bleibt für Sie die Gottesmutter. Sie bleibt für Sie die Mutter des Heilands. Und darf dennoch, wenn Sie es möchten, einige andere Aspekte bekommen, die Ihnen zeigen, was in dieser großen Frau noch steckt, was sie eben, weil sie nicht Juden sind und weil sie eben diese Feinheiten der hebräischen Sprache, in der sich das alles zutrug bislang, noch nicht kannten. Ich verspreche Ihnen, heute Abend gegen 21 Uhr werden Sie einen tieferen, einen noch reicheren Zugang zu dieser großen Jüdin bekommen. Und Sie, wie gesagt, liebe Hörer und Hörerinnen und alle hier in Salzburg-Eigen, entscheiden, was Sie von meinen Angeboten nehmen oder verwerfen. Ich möchte Ihnen nur mein Bestes schenken. Die Frucht vieler Jahre der Besinnung und der Vertiefung. Kurzum, es fängt schon damit an im sechsten Monat. Lukas arbeitet mit Zahlensymbolik. Zweimal kommen die sechs vor, so fängt das Thema an. Maria ist im sechsten Monat schwanger. Und auch Elisabeth ist im sechsten Monat schwanger. Für einen Juden, der ich sein darf, spielen Zahlen Berge von Rolle. Es ist kein Zufall, dass es sechs ist. Jede kleine Detailangabe spielt für einen Juden eine große Rolle. Warum sagt der Evangelist ausgesprochen sechster Monat? Was spielt das für eine Rolle? Für einen Juden schwingen da Berge von Tiefgang. Hier steht, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt, und dann sagte der Engel, siehe, sie ist im sechsten Monat. Ist das nicht die Elisabeth? Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn und ist jetzt im sechsten Monat. Ja, ja, klar, aber beide ist aber im sechsten Monat. Nein, aber auch im sechsten Monat. Im sechsten Monat steht da. Ja, ja, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa. Ach so, gut, können wir beides so sehen. Entweder ist der sechste, aber die Elisabeth ist im sechsten Monat schwanger. Elisabeth ist im sechsten Monat schwanger, und es ist, bringt das Thema noch tiefer sogar. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel gesandt.
Wie heißt der sechste Monat?
Der sechste Monat ist, kann ich dir sagen, der erste Monat zur Zeit der Bibel ist Nisan, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. Tishrei ist der Monat, den wir zur Zeit haben. Selbst wenn wir sagen, es ist der sechste Monat nach der Zählung, sagen wir so, sechste Monat nach einer Zählung, die wir nicht kennen. Wahrscheinlich ist es das, was ich eben Frau Jakobian sagte. Elisabeth ist aber im sechsten Monat schwanger. Das ist fest. Und im sechsten Monat kommt er. Dadurch wird es noch einfacher, wenn wir sagen, es ist der sechste Monat. Was bedeutet, warum will Lukas uns das überhaupt mitteilen? Das heißt, die Frage für mich als jüdischen Fachmann ist, erstens, warum erwähnt er überhaupt die Zahlen? Das ist ja nicht einfach nur eine rein statistische Information, sondern es geht um etwas ganz Tiefes. Lukas ist, das möchte ich auch den Hörern und Hörerinnen sagen, wir haben es schon hier bearbeitet in St. Josef, Lukas kennt sich in der jüdischen Theologie und Numerologie blendend aus. Numerologie heißt die Zahlenkunde des Judentums. Die Zahlenkunde des Judentums ist enorm reich. Sie findet immer wieder in der Bibel Zahlen, die enorm viel Inhalt haben. Methusalem war 969 Jahre alt und Abraham war so und so alt und Jesus war eben 30 Jahre alt, als er anfing, sich zu zeigen, und mit 33. Lebensjahr stirbt er. Kurzum, Numerologie bedeutet für uns gesagt, Zahlen erzählen. Zahlen erzählen. Oder wer erzählt, zählt. Friedrich Weidel, mein großer Lehrer der Numerologie des Judentums, sagt, wer erzählt, zählt. Und wer zählt, erzählt. Achten Sie auf das schöne Wortspiel, das ich kreiere. Wer erzählt, zählt. Und wer zählt, erzählt. Auch im Englischen, who counts, recounts. In allen Sprachen haben Sie das Wortspiel. Kurz, Lukas sagt uns durch die sechs viel aus. Es geht ihm nicht wirklich darum, er nennt ja auch den Monat nicht. Ja, Batja, weil es keine Rolle spielt. Es geht um die sechs und nicht um den Namen des Monats. Der kann Rumpelstilzchen heißen. Es geht darum, die sechs spielt eine Rolle. Und die Tatsache, dass Elisabeth, vielleicht war sie gar nicht einmal im sechsten, sondern nur im fünften, die Elisabeth steht im Kontext des sechsten Monats und fällt Ihnen auf, dass zweimal die sechs vorkommt. Ich als Jude sehe das sofort. Und ich möchte Ihnen sagen, oder frage ich Sie erst einmal, was könnte das bedeuten, dass der große Evangelist Lukas, der ein präziser Arzt war, sagt uns ja der Kolosserbrief, ein Arzt, ein Begleiter des Paulus, zweimal eine Sechs erwähnt in einem Kontext, der uns eigentlich nicht mehr so interessiert, warum diese Sechs. Was denken Sie, welche Tiefe hinter dieser zweimaligen Mitteilung ist? Sechster Monat und noch einmal im sechsten Monat. Die eine war im sechsten Monat und die andere war sozusagen am sechsten Monat heimgesucht. Was sagen Sie? Was sagt unsere Ehe? Wer hat eine Idee? Matthias, welche Idee hast du? Lieber Pater.
Das bin ich, krank.
Wer hat eine Idee? Nur Idee. Verstehen Sie aber, wie spannend das ist. Gernot Raphael, verstehen Sie die Spannung? Ich als Jude habe bei meinen großen Meistern gelernt, in tiefen Berichten, in denen epochale Geschichten gemacht werden, sind Zahlen Erzählungen. Zählungen sind Erzählungen. Nichts ist beiläufig. Wenn Sie es nicht vermuten, sage ich es Ihnen gleich. Lieber Münchner.
Ja, 6 ist 2 mal 3 und auch der Davidstern hat ja diese 6 Sachen. Das muss irgendwie zusammenhängen.
Wunderbar. 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 Woher kennen Sie die Zahlen? Wenn ich als Jude überprüfen will, welche Bedeutung Zahlen haben, schaue ich mich einfach in der Landschaft der Bibel um, liebe Hörer und Hörerinnen. Wo kenne ich im Ersten Testament, das kennen Sie alle, die Zahl 6? Wo kommt die vor? Die kommt schon gleich am Anfang vor. Nämlich? Sechs Tage sollst du arbeiten, haben wir doch gemacht. Am siebten Tag sollst du ruhen, haben wir neulich am Sabbat gemacht. Bitte, da fängt das Spiel an. Ganz am Anfang der Schöpfung, liebe Teilnehmer, liebe Interessenten, haben wir die sechs. Sechs Tage arbeiten, siebten Tag Schabbat. Die sechs wird uns schon am Anfang vermittelt als das Prinzip des Schaffens und Erschaffens, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Sechs hat im Hebräischen zu tun mit Schaffen, mit Produzieren, auch Sex im Entferntesten. Sex auch, aber es ist, passt im Moment nicht so sehr. Ich weiß, du willst immer den Sex drin haben. Nein, Spaß. Nein, aber Sex ist im Entferntesten auch, weil Sex ja auch ein Kind produziert. Auch eine Produktion eines Kindes. Frau Blumenkron, Sex ist auch Produktion, Rekreation, Reproduktivität, das mit von Mann und Frau. Aber primär ist es das Tätigwerden im Äußeren. Gott sagt, ihr dürft sechs Tage lang arbeiten und müsst am siebten Tag Schabbat. Und just in der sechs passiert etwas. Gabriel, wir werden auch über den Namen Gabriel noch nachdenken heute Abend. Gott bricht ein durch den Gabriel. Gabriel ist ein typischer Verkündigungsengel. Bricht ein in eine kleine unbekannte Stadt Nazareth. Den Namen Nazareth werden wir auch deuten. Sie werden sich wundern, was wir heute Abend an Namensdeutung machen. Wir werden noch Nazareth deuten, wir werden Galiläa deuten. Wir werden Gabriel deuten. Alle Namen in der Bibel, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Freunde und Freunde, haben Tiefgang im Judentum. Alles hat Bedeutung. Nichts ist einfach dahingeschrieben. Werden wir alles noch machen. Also, Gabriel, der große Engel Gottes, kommt in der Kraft der Sechs in ein Haus in Galiläa, eine kleine Stadt, die da heißt Nazareth. Nie gehört. Übrigens, Nazareth, darf ich Ihnen sagen, spielt im Ersten Testament überhaupt keine Rolle. Im Ersten Testament kommt die Stadt Nazareth überhaupt nicht vor. In the middle of nowhere, sagt man in der englischen Sprache. It's a place in the middle of nowhere. Irgendwo in der Pampa, sagt man auf Deutsch. Nie bekannt. Ich werde Ihnen aber nachher dennoch sagen, was das Wort Nazareth wirklich bedeutet. Und ich denke, das wissen viele nicht und ich möchte Sie damit bereichern. Was Nazareth theologisch bedeutet, kommt langsam. Also in der 6 kommt er und nachher wird gesagt, bitte geh zu Elisheva, Elisabeth, die auch einen schönen jüdischen Namen hat. Sie ist im 6. Monat, die andere ist ja am? 2x6, das wollen wir klären. Richtig, kommt auch, genau. Sie ist im 6. Monat schwanger und war unfruchtbar und kriegt ein Kind. Unfruchtbarkeit werden wir auch besprechen. Das sind hochinteressante Aspekte. Kurz die 6 noch. 2x6. Zweimal ist ein Prozess des Schaffens da. Schaffen, erschaffen, produzieren. Und dann kommt das Göttliche hinzu. Das heißt, Lukas will uns als brillanter Kenner der jüdischen Numerologie Folgendes sagen. Hier ist ein Prozess, der menschlicherseits zu einem Abschluss kommen darf, damit das Göttliche die Vollendung bringt. So deute ich das. Ich wiederhole. Das zweimal die 6 vorkommt, heißt, der Mensch hat sein Maß verrichtet. 6 Tage sollst du arbeiten, Gernot, Raphael. Und am 7. Tag ruhst du und Gott sorgt für die Vervollkommnung und spricht das Ganze heilig. Das haben wir im Seminar schon hier in Salzburg eigen herausgearbeitet. 6 bedeutet, mein menschliches Maß muss ich tun. 6 Tage muss ich wirken. Aber am 7. Tag ruhe ich und Gott heiligt den Tag und spricht ihn heilig. Es ist ein heiliger Tag und Gott ruht an ihm und spricht ihn heilig. Es ist ein heiliger Tag, den Gott heilig spricht. Er heiligt die Zeit. Das haben wir im Seminar mehrfach genannt. Und das sehe ich hier auch durch die Blume oder durch die Zahl 6 ausgedrückt. Und wenn etwas im Judentum verdoppelt wird, in der Erzählung beider Testamente, heißt das, es gewinnt besondere Intensität. Verdopplung ist immer besondere Intensität. Und noch einmal, dem Evangelisten Lukas geht es nicht um statistische Angaben. Bestimmt nicht. Er will uns nicht informieren, ob es wirklich der 6. Monat war. Das spielt für die großen Erzählungen beider Testamente überhaupt keine Rolle. Es geht um mehr als um reine Statistik. Das bitte ich Sie wirklich mir abzunehmen. Alle Erzähler, alle Tradenten der Bibel, Marco, wollen nicht nackte Zahlen liefern, weil es gibt ja keine statistischen Bundesämter, in denen man erfassen muss, wer wann geboren ist. Das spielt... Bitte?
Es gab eine Volkszählung.
Das sind Ausnahmen. Aber dann werden sie genannt. Aber nur wenn sie genannt werden, Marco, der Teilnehmer, dann werden sie als Volkszählung mit Zahlen genannt. Wenn sie nicht genannt werden, who cares? Who cares? Sagt man auf Englisch. Wen juckt's? Interessiert niemanden. Nur wenn Volkszählung gewollt sind, da gibt's ein paar wenige, dann wird es genannt. Aber darüber hinaus gibt es keine statistischen Ämter, die die Zahlen erfassen. Es interessiert keinen Menschen. Kurzum, die Zahl hat eine rein spirituelle Bedeutung. Und ich sehe darin Vorbereitung auf den göttlichen Eingriff. Der Mensch hat sein Maß getan. Die Menschen haben gewirkt. Maria hat gewirkt, hat ihres getan, Miriam. Josef hat gewirkt, Elisheva hat gewirkt. Und jetzt kommt die göttliche Vollendung. Und darum kommt eben auch der Engel rein. So wiederhole ich. Menschen haben ihr Maß abgeschlossen. Die Menschen haben ihr Werk vollendet. Und darum kommt Gabriel Im Namen Gottes, im Namen der Sieben, denn nach der Sechs kommt die Sieben, das lese ich zwischen den Zeilen als Fachmann. Gabriel kommt im Namen von El, Gabriel, jetzt erkläre ich auch Gabriel, heißt Gottes Kraft überwindet Hindernisse, haben wir schon besprochen. Ich wiederhole für unsere lieben Hörer, Gabriel bedeutet Gottes Kraft überwindet Hindernisse. Gavar heißt überwinden, El heißt Gott. Gottes Kraft überwindet irdische Hindernisse, irdische Hürden. Und jetzt denke ich, wird Ihnen schon ein bisschen klar, Pater Georg, dass es hier darum geht, dass das Menschliche abgeschlossen wird und überhöht wird durch göttliche Intervention. Ich wiederhole. Das menschliche Wirken und Trachten, liebe Freunde und Freundinnen, kommt zum Abschluss. Am sechsten Tag ruhte Gott ja. Und jetzt stehen wir kurz vor der Sieben. Wir stehen kurz vor der Sieben. Und Gott greift ein, schon ganz konkret durch Gabriel. El greift ein durch seinen großen Boten der Verkündigung. Kurze Wissensfrage an alle. Wo kommt Gabriel im Ersten Testament vor? Quizfrage. Wo kommt Gabriel im Ersten Testament vor?
Bei der Hagar.
Nein, da wird er gar nicht genannt. Da ist er anonym, Elfriede. Es gibt ein Buch in der Heiligen Schrift. Quizfrage. Wer wird Millionär? Wer wird Millionär? Wo kommt im Ersten Testament in der Heiligen Schrift, die die Juden ja kannten, der Name Gabriel expressis verbis, mit Namen, nicht nur ein Engel kam und ein Engel sprach, sondern so wie hier eben, mit Namen vor. Es ist ein Buch, das inhaltlich sehr gut passt zum Evangelium des Lukas. Es passt wunderbar. Und ich kann mir vorstellen, dass Lukas da reinschaute und sich sagte, dann geben wir ihm doch auch diesen Namen, damit es Assoziationen bei meinen Lesern und Hörern auslöst, dass eine ähnliche Thematik ist wie in dem Buch des Ersten Testaments, das da wie heißt? Wer sagt das? Daniel. In Daniel, die Dame, danke, Sie werden Millionärin. Wer wird Millionär? Ja. Daniel. In Daniel kommt er zweimal vor. Ich glaube, Kapitel 8 und Kapitel 9, kann ich Ihnen nachher aufschlagen. In Kapitel 8 oder Kapitel 9 kommt Gabriel vor. Gabriel verkündet Daniel, interessant, beide Namen mit El, Gabriel verkündet dem Daniel, dass das Ende naht. Das Ende der Tage naht. Passt gut zu Lukas. Das Ende der Tage. Der Mensch hat sein Maß abgeschlossen und Gott kommt in Gestalt des Engels Gabriel und verkündet, das Maß ist abgeschlossen. Jetzt steht die Eschatologie an, das Ende der Tage, Daniel. Und noch etwas zur 2. 2 bedeutet eben Verstärkung. Etwas wird verstärkt, etwas wird doppelt ausgedrückt. Auch die Elisabeth, jetzt klären wir gerade den Namen Elisabeth. Wer weiß, was der Name Elisabeth bedeutet? Ein wunderschöner Name.
Haus.
Bitte? Nein, wer hat das gesagt? Nein, muss ich Sie korrigieren. Beit ist Haus. Und wir machen es mal Schritt für Schritt. Eli heißt, Eli? Mein Gott, Eli, mein Gott. Eli ist mein Gott. Und das Wort Sheva, wer kennt Beersheba? Sheva heißt Schwur. Gott schwört mir Fülle zu. Gott schwört mir Fülle zu. Wenn Sie notieren, Eli Sheva, der hebräische Name für Elisabeth, bedeutet, Gottes Fülle ist mir zugeschworen. Notieren Sie es bitte. Zu ihrer Bereicherung, zu ihrer Freude. Eli Sheva, das ist der hebräische Name, bedeutet, mein Gott schwört mir Fülle und Reichtum zu. Übrigens, Quizfrage an Sie. Wo kommt Elisabeth im Ersten Testament vor? Da gibt es nämlich auch eine. Alles hat ja sein Vorbild. Alles hat sein Vorbild. Wir haben eine Miriam im Ersten Testament und eine Miriam im Zweiten Testament. Wir haben eine Elisheva im Zweiten Bund und wir haben natürlich eine Elisheva im Ersten Bund. Kennt kaum jemand. Bei meinen Quizzen in Deutschland weiß es einer von 1000 Leuten. Natürlich gibt es eine Elisabeth im Ersten Testament. Alles, was es im Zweiten gibt, gibt es mit kleinen Abweichungen auch im Ersten Testament. Welche Elisabeth haben wir im Ersten Testament? Wer wird Millionär? In Salzburg-Eigen. Wer hat eine Idee? Kommt natürlich vor. Keine Grand Dame, aber eine Dame. Eine Dame. Wer hat eine Idee? Welche Elisabeth haben wir im Ersten Testament? Sonst machen wir Folgendes. Schlagen Sie bitte mal das zweite Buch der Bibel auf. Exodus. Frau Jasna Blumenkron, alle. Es dürfte etwas sein. Gucken Sie mal Kapitel 6, 23. Gucken Sie, ich habe so aus dem Gedächtnis was. Wer guckt mal in Kapitel Exodus 6, 23 etwa? Plus, minus.
Aaron heiratete Eli.
Wunderbar. Laut bitte, Herr Raphael.
Aaron heiratete Eli Sheba, die Tochter Aminadabs.
Aminadabs. Also, wer war Eli Sheba? Wer war Eli Sheba? Die?
Die Frau des Aaron.
Keine geringere als die Frau des Aaron. Und merken Sie, wie sich hier ein Bild ergibt? Die erste Miriam war die Schwester des Mose. Und die Elisheva war die Frau des Aaron. Bleibt ja in der Familie. Und ich sehe hier eine Parallelität. Hier haben wir die Miriam, ist die Mutter des Heilands, Jesu von Nazareth. Und Elisheba ist ihre Cousine, wiederum Familienverhältnisse. Spüren Sie, was da passiert? Sehen Sie die Einheitlichkeit des Gebäudes, was hier konstruiert wird, Marco? Merken Sie, dass da was passiert, dass Lukas sich tiefe Gedanken macht? Unabhängig davon, wie die Namen, wer die Menschen wirklich waren. Aber es ist eine Familiengeschichte. Im Ersten Testament, liebe Freunde, ist es die Geschichte um die Familie Mose. Und im Zweiten Testament ist es die Geschichte um den neuen Mose herum, nämlich Jeschua aus Nazareth. Bitte, eine kurze Frage.
Ja, ob die Geburt Johannes des Tauchers, wie du ihn ja bezeichnet hast, auch durch Parthenogenese zustande gekommen ist?
Nein, das steht nicht in der Bibel. Nein, Elisabeth war nur die Frau des Zacharias. Da ist nicht die Rede von Parthenogenese, nein. Da steht da, dass sie auf natürliche Weise, eben ehrlicher Verkehr, wenn nichts anderes genannt wird, gezeugt haben. Da steht nichts in der Bibel. Steht nicht da. Gut, wir kommen zurück, bitteschön. Zurück zum Text. Also, jetzt kommt das Thema natürlich mit Nazareth. Jetzt werde ich Ihnen kurz erklären, was Galiläa und was Nazareth bedeutet. Sie werden immer aufregendere Informationen bekommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Nazareth kommt, wie gesagt, im Ersten Testament nicht vor, aber das Wort Netzer, im Hebräischen heißt der Name Nazareth. Nazareth ist der Name der Stadt, heute in Nordgalilea, in Südgalilea, Entschuldigung. Nazareth kommt von der hebräischen Wurzel Netzer. Netzer. Netzer bedeutet junger Spross, junger Schössling. Wenn Sie das bitte notieren, kommt aus der Botanik. Spross, Schössling bedeutet Netzer. Und das ist ein großes Wort, das in vielen jesajanischen Texten vorkommt, nämlich Gott will eine Erneuerung. Gott will einen neuen Schössling aus Israel schaffen. Und jetzt sage ich Ihnen etwas ganz Tiefes, womit ich viele Menschen in Deutschland schon berühren durfte. Es geht nicht darum, ob Jesus wirklich in Nazareth geboren wurde, sondern es geht darum, dass er in der Stadt, die mit der Erneuerung, mit dem frischen Schössling geboren werden sollte, weil die Spiritualität von Nazareth, Raphael, in die ganze Symbolik von Jesus passt. Es spielt für Lukas keine Rolle, dass ein Jesus noch dazu in so einem unbekannten Kaff geboren wurde. Nazareth ist im ersten Jahrhundert ein lächerliches Kaff. In Bethlehem, Entschuldigung, aufgewachsen ist. Aufgewachsen. Genau. Und jetzt wird Ihnen auch klar, warum er später nach Bethlehem geht, aber aufgewachsen und seine Eltern gelebt haben in Nazareth. Und Nazareth ist ein völlig unbekannter Ort, aber aufgrund der Symbolik des Wortes Netzer, dass Sie bitte notiert haben, Schössling, Sprössling, passt es wunderbar, denn Jesus ist ja der frische Schössling, ist der neue Sprössling, der in einer unbekannten Gegend Neues erschaffen wird. Das passt in den Topos, nennt man das, in die Konstruktion, in die spirituelle Konstruktion des Evangeliums nach Lukas. Und darum muss es in Nazareth passieren. Und ich darf es noch einmal sagen, Nazareth ist im ersten Jahrhundert ein Fleck, der unbekannt ist. Irgendein kleiner Fleck in Südgallien, nichts ist dort passiert, kann ich Ihnen sagen. Keine Größen haben dort gelebt, gar nichts. Nichts ist dort passiert. Und doch will Lukas genau in der Stadt, die eben mit Netzer zusammenhängt, mit Neuling, mit Schössling, etwas Neues geschehen lassen, Matthias. Ganz neu. Das ist ja die Idee von Jesus. Jesus ist ja die Pflanze, der neue Trieb, Elfriede, der etwas Neues bringen wird. Das ist eine brillante narrative Leistung. Eine brillante narrative Leistung. Und es geht dem Evangelisten nicht darum, ob es wirklich Nazareth oder Kapernaum war. Es geht um die Symbolik, um die inhaltliche Bedeutung von Nazareth. Jetzt etwas zu Galiläa. Kurz Galiläa. Galiläa ist eine Region in Nordisrael, das wissen Sie. Israel im ersten Jahrhundert hat drei Bereiche, nämlich Galiläa, Samarien und Judäa. Galiläa, Samarien und Judäa. Was bedeutet der Name Galiläa? Und wer weiß, was im ersten Testament Galiläa für eine Rolle spielt? Wer weiß ein bisschen, was Galiläa im ersten Jahrhundert bedeutet und im ersten Testament bedeutet? Galil hatten wir heute in unserer hebräischen Übung. Die Frau Ulrike weiß das. Galil kommt von Galgal, das heißt das Hügelland, ein hügeliges Land. Gal, ein Hügelland. Galiläa ist Hügelland. Es ist ein hügeliges Land. Es ist ein Land mit sehr viel natürlichen Schwierigkeiten, Hürden und Hindernissen. Es ist kein ebenes Land. Es ist nicht so ein Land wie Samarien. Samarien ist weitgehend flach. Judäa ist auch weitgehend flach. Galiläa ist entfernt von der Hauptstadt im Norden. Und es ist ein sehr hügeliges Land. Nicht eben, mit sehr schwierigen Zugängen. Natürlich Zugängen, die sehr schwierig sind. Passt auch in die Symbolik von Jesus. Ein Mensch, der in einer schwierigen Umwelt wachsen wird und etwas Großes präsentieren wird. Galiläa ist im Ersten Testament, das kann ich Ihnen auch sagen, kaum genannt. Es ist eher ein Land, das unbekannt ist, terra incognita. Und auf einmal wird natürlich erwähnt, aber ganz marginal, da passiert nicht sehr viel. Es ist ein Land, das besiedelt wird durch zwei Stämme, die miteinander gelegentlich in Kämpfen sind und von denen es an einer Stelle übrigens auch in Jesaja gesagt wird, dass am Ende der Tage es reich besiedelt werden wird. Endzeitlich konnotiert. Ich wiederhole, Galiläa wird kurz bei Jesaja erwähnt als eine Stadt, in der am Ende der Tage eine große Besiedlung erfolgen wird. Mehr nicht. Marginal erwähnt. So wie Nazareth, das ja gar nicht erwähnt wird, sondern nur durch Netzer angedeutet wird. Kurzum, just in Galiläa, dem Hügelland, dem unwirtlichen Land, in einer Stadt, die mit Frische und mit Erneuerung zu tun hat, wird der Sohn einer erhöhten Frau, der Erlöser des Herrn geboren, beziehungsweise wächst, wird ihr verkündet, dass er geboren werden wird. Und dort wächst das Ehepaar auf. Dort wächst das Ehepaar auf und dort wird auch der Sohn, nachdem er in Bethlehem geboren ist, hinziehen und wirken und auch Schwierigkeiten übrigens haben. Er wird große Schwierigkeiten in Nazareth haben, man wird ihn nicht akzeptieren, passt ja in diesen Topos der Unbekanntheit. Zurück zum Text. Und der Engel kommt zu ihr, zu einem Mann namens Josef im Haus und die Frau war Jungfrau. Gehen wir weiter, der Engel, der Malach, der Bote, spricht zu ihr und verkündet ihr etwas Großes. Auch dieses Thema kennen wir im Ersten Testament. Ein Engel, hier sogar benannt wie bei Daniel, spricht einen Sterblichen an und hat ihm eine Botschaft zu vermitteln. Wo kennen wir so etwas, Matthias Rau, im Ersten Testament? Wo kennen wir den Topos, ein Engel besucht eine junge Frau oder eine Jungfrau, spielt keine Rolle, kurz eine Frau, die schon vermählt ist, und verkündet ihr, dass etwas Großes ansteht. Da gibt es eine ganz große Geschichte, die ich nächste Woche in Matrei am Brenner in der Diözese Innsbruck intensiv mit meinen dortigen Seminaristen behandeln werde. Welche Geschichte meine ich? Aus dem ersten, natürlich, ersten Testament. Auch ein Mann und eine Frau. Anna. Bitte?
Ist das Anna?
Nein, die kriegen keine Verkündigung. Das ist eine ähnliche Geschichte, Matthias, aber es gibt ein Ehepaar, richtig Ehepaar, die kinderlos sind wie ihr, keine Kinder, nichts los. Richtig. Aber es richtig, wir notieren das auch, akzeptiere ich auch. Abraham und Sarah kriegen einen Engel und sagen, und der Engel teilt ihnen mit, du wirst ein Kind gebären. Aber es gibt, schreiben wir auch einverstanden. Erstmal Abraham und Sarah. Zweite Geschichte, es gibt noch eine berühmtere Geschichte. Da kommt ein Engel zu beiden, zuerst zur Frau, dann zum Mann und begegnet beiden und verkündet ihnen, neben Abraham und Sarah, dass es eine Geburt geben wird und dass es eine besondere Bewandtnis mit dem Sohn geben wird.
Zacharias.
Wir sind im Ersten Testament.
Simson.
Welche Dame hat das gesagt? Simson. Das, was du sagst, ist auch richtig, Batja, aber wir sind kurz in der Welt des Ersten Testaments, nämlich Simson. Bitte?
Zacharias.
Ja, ne, Erstes Testament noch. Wenn Sie notieren, Simson, Richter 13. Alles richtig, was Sie sagen, nur ich will gerade im Ersten Testament. Simson, bitte, danke schön, die Dame. Richter 13, wenn Sie das notieren. Richter 13. Richter 13, das werden wir nächste Woche in Innsbruck, in Tirol machen, kommt ein Engel zu Manoach und seiner Frau und teilt ihn mit, ihr werdet ein Kind gebären. Und wer weiß noch, die Dame, was wird es für eine Bewandtnis mit dem Kind haben? Matthias, das Kind? Ein Nazirea, nicht ein Nazarea, ein Nazirea. Schreiben Sie auf. Was ist ein Nazirea? Ist auch etwas Besonderes. Ein Mann, der kein Alkohol trinken darf und dessen Haupthaar nicht geschoren werden darf. Stichwort Johannes der Täufer, von dem man ja auch sagt, dass er lange Haare trug, weil er ein Nazir war. Sie notieren bitte, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie möchten. Richter 13 ist eine klassische Vorlage für die Annunciatio, nennt man das. Die Ankündigung der Geburt eines Kindes. Kennt Lukas? Und wenn Sie mit mir nächste Woche in Innsbruck, Tirol, beziehungsweise Sie zu Hause, liebe Hörer, die Geschichte nachlesen, werden Sie auffällige Parallelen finden zur Annunciatio der Geburt des Jesus. Beide Söhne stehen unter einer besonderen Bedeutung. Der eine wird sein Volk erlösen, Jesus, der andere wird auch sein Volk erlösen, steht fast genauso drin. Er wird beginnen, sein Volk zu erlösen, das steht nämlich bei der Geburt des Isaak nicht. Darum ist es für mich noch zutreffender, wenn Sie notieren, die Geburt des Simson und nicht die Geburt des Isaak. Denn bei Isaak, der zwar auch angekündigt wird, ihr Lieben, wird nicht gesagt, dass der Sohn ein Erlöser in Israel sein wird. Wohingegen, und das können Sie zu Hause nachlesen, wird dem Manoach und seiner Frau gesagt, ihr Sohn Simson wird beginnen, Israel zu erlösen, Marco. Auch für dich neu, denke ich. Bitte notieren Sie. Merken Sie die Auffälligkeiten? Mir geht es ja nur um die Auffälligkeiten. Ich will Ihnen jetzt zeigen, wie unsere beiden Bibeln verzahnt sind. Wir Juden und Christen sind so stark miteinander verbunden. Es schreit zum Himmel. Darum geht's mir doch. Es schreit zum Himmel. Diese Ähnlichkeiten, diese Parallelitäten, Raphael, sind so beglückend für mich, dass ich außer mir vor Freude bin. Mein Herz läuft über vor Freude, mit Ihnen das zu teilen. Wie viel Gemeinsames statt Trennendem wir haben dürfen. Kurzum, ein Mann und eine Frau werden verkündigt durch einen Engel, der nicht genannt wird. Ihr kriegt einen Sohn und ihr wird beginnen, Israel zu erlösen. Hu, ich sage es immer auf Hebräisch, damit Sie die heilige Sprache ein bisschen genießen können aus meinem Munde. Hu Yachel Lehoshia et Israel. Und dieser Mann Jesus heißt ja auch Yeshua. Da merken Sie doch sofort, wo die Nachtigall tapst. Hu Yachel Lehoshia et Israel. Und bei ihm heißt es sogar noch stärker, er wird Yeshua sein, er wird erlösen. Aber das Vorspiel sozusagen, oder die Vorarbeit, liebe Freunde, die ist vorgeleistet im ersten Bund, in der Geschichte von Simson. Wir gehen weiter. Du hast Gnade, fürchte dich nicht, Miriam, du hast Gnade gefunden bei Gott. Ein typischer Terminus, den viele Engel den Menschen zusprechen, die sie erreichen. Immer wieder, Altira auf die Jakob, fürchte dich nicht, du wirst ein Jakob. Ein typischer Terminus. Warum, frage an Sie, warum muss der Engel einer Jüdin oder einem Menschen überhaupt sagen, fürchte dich nicht, Gerhard? Warum muss er ihr das sagen?
Erscheinung erschrickt.
Einverstanden, erschrickt. Warum? Wie sah der Engel aus? Hatte er flammende Schwerter in der Hand? Warum? Wie sah er denn aus?
Ein Lichtgestalt. Licht.
Furchterregend.
Bitte?
Furchterregend.
Wodurch?
Durch das Außergewöhnliche.
Bitte? Übernatürliches Licht. Einverstanden, was noch? Was könnte noch sein?
Die Schönheit.
Die Schönheit. Was noch, was vermuten wir noch, Frau Jasner? Wer hat noch eine Idee? Raphael. Was könnte es noch sein, wenn ein Engel, ein Angelos, ein Malach, ein Bote kommt?
Na, es ist etwas ganz Ungewöhnliches.
Ich denke auch, das Ungewöhnliche. Ich denke nicht einmal, dass es das flammende Schwert ist. Sie wissen, in der jüdischen Tradition sind Engel Menschen, Engel in Menschengestalt. Sie wissen, das hebräische Wort Engel, Malach, bedeutet nichts weiter als Bote. Wenn Sie das notieren wollen, liebe Hörer und Hörerinnen, das Wort für Bote im Hebräischen heißt einfach Malach. Einmal zusammen mit mir bitte. Malach. Noch einmal, Elfriede.
Malach.
Genau. Malach heißt nichts weiter als Bote. Bote. Martin Buber, der große Übersetzer der Schrift, sagt nie Engel, weil er das erden will. Er sagt immer Malach. Ein Bote. Einfach ein Bote. Er kann auch wie ein Postbote sein. Ein Mensch in Fleisch und Blut. Das ist die jüdische Engelauffassung. Dass Engel nicht mit diesen langen Flügeln kommen, das ist ja so mehr dieser mittelalterliche Kitsch, sondern dass Engel richtig als gestandene Männer oder Frauen kommen, ohne diese Puttengewänder und Flügel, Jasna, sondern als ganz gewöhnliche Menschen. Kurzum, das Erscheinen muss ihn nicht befremdet haben, denn Engel erscheinen stinkgewöhnlich, modern deutsch gesprochen, hundsgewöhnlich. Aber ich denke, das Ungewohnte, sie sitzt da und bereitet sich vor, weiß sich auf irgendwelche Empfänge mit ihrer Freundin oder will gerade eben zur Cousine Elisabeth reisen oder hat gerade einen Frauennachmittag. Und auf einmal völlig unvermutet, das denke ich, ist das Brisante, das Unvermutete an der Erscheinung dieses Engels, Uriel, das erschrickt, so wie wenn Sie erschrecken, plötzlich kommt irgendjemand rein und Sie erwarten null. Und dann kommt irgendeine große Gestalt oder eine Sie beeindruckende, charismatische Gestalt und sagen, um Gottes Willen, mit dir habe ich aber gar nicht gerechnet. Das ist mein Bild eher. Nicht, weil es ein Wahnsinnsgestalt ist, gar nichts. Sondern weil sie überhaupt in dem Moment mit anderen Gedanken befasst ist. Vielleicht hat sie gerade sich frisch vermählt oder denkt an die Vorbereitung des Sabbats, Jüdin wie sie war, hat gerade ihren Kuchen für den Sabbat vorbereitet oder ist wo in einer ganz anderen Welt. Und auf einmal kommt eine Gestalt, ganz menschlich, aber doch ausdrucksstark und sie weiß nicht, um Gottes Willen, was ist das für eine Ausstrahlung? Das kann doch nicht ein natürliches Wesen sein. Und darum sagt er ihr, fürchte dich nicht, Altira! Und sie sagt, eben der Herr ist mit dir, Adonai Imcha. Typische Wortformulierung, die Sie auch im Ersten Testament finden. Auch bei der Gattin des Manoach. Fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. Immer wieder, wenn Engel, Boten Gottes, Menschen erscheinen, kommt als Beruhigungsschlüssel, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich habe dich erlöst. Immer wieder. Weil Engel eben durch ihre Ausstrahlung, weniger durch ihre Erscheinung, sondern durch ihre Ausstrahlung, den Menschen vermitteln, es ist etwas Besonderes. Und die Menschen sollen beruhigt werden, auch Josua kriegt einen Engel und Mose kriegt einen Engel. Sie wissen, Mose erscheint ja auch ein Engel im Dornbusch, immer wieder, fürchte dich nicht. Und jetzt passen Sie auf, sie erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Jetzt passen Sie auf, Sie wissen, ich habe gestern Abend ein Seminar gehalten, in dem wir darüber gesprochen haben, woran erkennt man einen Juden, Frau Blumenkron? Genau. Ich habe das schon mal erwähnt. Einen Juden erkennt man nicht an einer krummen Nase oder an den schwarzen Haaren, sondern einen Juden erkennt man daran, dass er auf eine Frage beziehungsweise auf eine Mitteilung mit einer Frage reagiert. Juden reagieren auf Fragen mit einer Gegenfrage beziehungsweise auf Mitteilungen immer mit nachhakenden Gegenfragen. Und diese Jüdin Maria, eine vorbildliche Jüdin, ist nicht auf den Mund gefallen, sondern sagt, welch ein Gruß ist das? Eine Frage ist das. Sie sagt nicht, um Gottes Willen, ich arme kleine Null, sondern eine Jüdin hat Format. Eine große Jüdin hat großes Format. Sie sehen, wie ich über Maria spreche. Sie ist für mich eine große Jüdin mit großem Format. Und sie ist nicht auf den Mund gefallen und sagt, welch ein Gruß ist das? Eise Minahi, auf Hebräisch, das ist eine Frage. Eise Minasu, in der heiligen Sprache der Bibel. Und der Engel erwidert ihr, ist mit ihr in Kontakt. Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Das ist auch etwas Typisches, was in der Kommunikation zwischen Engel und Menschen stattfindet. Du bist begnadet durch Gott. Auch Mose kriegt das 100-mal gesagt. Mose sagt sogar in Exodus, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, zeig mir dein Innerstes. Kennen Sie ja, Exodus 32, immer wieder. Gnade will ich Ihnen auch kurz erklären. Im Hebräischen heißt das Chen, C-H-E-N. Gnade bedeutet, du hast bei Gott eine Anerkennung gefunden, die dir jedwede Angst nehmen darf. Ich wiederhole die Bedeutung von Gnade im Hebräischen. Gratia im Lateinischen. Im Hebräischen ist Chen etwas ganz Tiefes und sehr Irdisches. Chen, C-H-E-N, Chen, C-H-E-N, im Hebräischen Chetnun. Chen bedeutet etwas sehr Handfestes. Du hast bei Gott Geborgenheit und Annahme gefunden und du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Du bist doch Kind Gottes und mach dir das bewusst. Das versteht wirklich ein Jude ungemein gut. Ich bin ja Jude, liebe Hörer und Hörerinnen. Und ich verstehe sofort die Schwingungen dieses wunderschönen hebräischen Wortes Chen. Chen bedeutet etwas sehr, wie gesagt, Irdisches. Du hast bei Gott Annahme bekommen, denn du bist ja Kind des lebendigen Gottes. Jeder Mensch natürlich. Wir sind alle Kinder Gottes. Und er sagt dir sehr einfach und für sie beruhigend, und sie kennt ja ihre jüdischen Geschichten im Ersten Testament, und sie kannte ja auch große Begebenheiten mit Engeln. Maria war eine top beschlagene Bibelfrau. Top beschlagen. Und sie kannte die Geschichte von Simson. Jeder Jude im ersten Jahrhundert kennt seine Bibel. Sie wusste, dass auch damals ihre Vorläufer, Simsons Eltern, Manoach und dessen Frau, auch eine Angelophanie hatten, Jasna. Und dementsprechend gab es damals auch Angst und die Mutter hat sich auch beruhigt, indem der Engel sagte, hab keine Angst, ich bin bei dir. Du hast Annahme gefunden. Maria kennt ihre Geschichte. Maria ist eine sehr versierte, sehr gebildete, sehr informierte Jüdin in Nazareth. Sie weiß, was in ihrer Geschichte passiert ist, als Engel kamen. Und darum lässt sie sich auch beruhigen und darum trifft der Spruch auf sie sofort zu. Und sie sagt, ah, das ging ja damals meinen Altvorderen ja genauso. Und wenn der Engel sagt, du hast Gnade gefunden, dann ist sie sofort beruhigt. Und dann sagt ihr dann sofort die Botschaft in Vers 31, du bist schwanger, beziehungsweise du wirst schwanger werden. Im Hebräischen, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Und du wirst ihm den Namen, nicht du sollst, du wirst ihm den Namen Joshua geben, Erlöser. Genau wie bei den Eltern von Simson. Der Engel kommt und sagt, du bist schwanger, enthalte dich des Alkohols, du wirst einen Sohn gebären, du gibst ihm den Namen Simson und er wird sein Leben lang ein Nazir sein. Auch ein besonderes Schicksal, ein Gottgeweihter. Nazir heißt wörtlich ein Gottgeweihter, wie Jesus. Nur, dass Jesus eben kein Nazir formell war, aber indirekt ein Gottgeweihter. Spüren Sie die Parallele, Helga. Spüren Sie, Helga, dass da eine Parallele aufgebaut wird. Nächster Satz, der wird groß sein, die Botschaft geht weiter, er wird groß sein. Sohn des Höchsten ist auch ein typischer jüdischer Begriff, Ben Elyon. Höchster ist Gott, er wird Sohn des Höchsten sein. Sohn des Höchsten ist spirituell gemeint. Eine hohe Auszeichnung, ein Kind mit großem Format, das von einer großformatigen Mutter kommt. Und Gott der Herr wird ihm den Thron des Vaters David geben. Jetzt etwas ganz Wichtiges zu dieser Beschreibung. Gott der Vater, Adonai, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Wissen Sie, was das für jüdische Ohren bedeutet? Das ist eine Bombe, eine Atombombe. Für einen jüdischen Mann wie mich, der seine Tora kennt, so wie Maria sie kennt, darf ich in aller Bescheidenheit sagen, ich kenne mich wirklich in der Bibel sehr gut aus. Vielleicht hat sich Maria noch ein bisschen besser ausgekannt, mag sein. Aber ich kenne mich sehr gut aus in meiner Bibel. Ich bin ja Jude. Ich bin Jude wie Miriam. Ich bin Jude wie Josef. Ich bin Jude wie Jesus, von meiner jüdischen Identität her. Und wir Juden kennen unsere Bibel und lieben unsere Bibel. Und was heißt das für einen Juden? Können Sie sich das ein bisschen vorstellen, wenn Sie ein bisschen jüdisch mal spielen? In Anführungszeichen. Was heißt das, wenn eine jüdische Frau, die ihr Judentum durch und durch kennt und die Geschichte Davids kennt, des Königs Israels, die kennt die Geschichte. Die liegt erst 1400 Jahre zurück, nicht wie heute 2400 Jahre. Und da kommt ein Bote Gottes, von dessen Präsenz sie überzeugt ist, dass er ein Engel ist, und sagt ihr nach all den anderen Zusagen, und Adonai, unser Gott, unser Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David. Was passiert im Herzen dieser Maria? Haben Sie da ein bisschen eine Vorstellung, Elfriede? Ja, machen wir gleich Pause. Vielleicht noch kurz diese Frage, dann machen wir eine Pause. Wer kann mir sagen, was er sich vorstellt, wenn eine jüdische Frau, die urbescheiden ist, die mit nichts rechnet, die einfach, was weiß ich, den Sabbat vorbereitet, brav in ihrem Heim sitzt, gebildet ist, und auf einmal kommt da ein Engel, der Bote des Herrn, und wirft eine Atombombe in ihr Herz. Eine Atombombe. Mit der hat sie nicht gerechnet. Mit der hat sie bestimmt nicht gerechnet. Dass ein Engel, Gabriel, kommt und sagt, hör zu, du bist schwanger. Das ist ja erst einmal schon was ganz Neues, hat sie wahrscheinlich nicht gerechnet so schnell. Und dann sagt er ihr, er wird Sohn des Höchsten sein. Das muss man auch erstmal verarbeiten, so eine Auszeichnung. Und dann erwählt noch den Thron seines Vaters David geben. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, damit Sie verstehen, was hier passiert. Sagen wir mal die Frau Akobian, meine Schülerin aus Klagenfurt. Du sitzt bei dir zu Hause in Klagenfurt-Fichtring in deinem wunderschönen Apartment oder in deiner Wohnung und auf einmal klopft es an der Tür bei dir in Klagenfurt-Fichtring. Und du rechnest mit nichts, du bereitest gerade den Sonntagsbraten vor. Und auf einmal klopft es an der Tür und da kommt, Dankeschön, da kommt ein Abgesandter der Queen, Her Majesty in England, und sagt: Frau Akobian, Sie sind doch die Frau Akobian, Frau Bhatia Akobian, bitte machen Sie sich bereit, am 1. November sind Sie eingeladen in Buckingham Palace, die Queen möchte Sie einladen, Sie werden geadelt zur Lady Akobian. Bitte kaufen Sie sich ein Kostüm, Sie sind eingeladen, die Queen möchte Sie adeln, am 1. Dezember um 18 Uhr, kommen Sie nach Buckingham Palace. Wie geht es dir in dem Moment?
Ich mach mich an.
Bitte?
Ich mach mich an.
Ja, ja. Aber ne, ich will Ihnen ein kleines Beispiel geben, und das ist natürlich noch 10-mal so stark, was der Engel immer gesagt hat. Sie werden geadelt, Her Majesty will Sie persönlich sehen und Sie Dame oder Lady Akobian nennen. Sehen Sie? Und sowas, darum will ich Ihnen das bezeichnen, damit Sie ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Ich möchte Ihnen ja nur zeigen, was mit der Frau passiert ist. Sie ist eine kleine Frau, eine unbedeutende, meine ich damit. Sie ist nicht irgendeine große Lady in Nazareth. Aber sie wird groß werden, darum nenne ich sie ja Miriam. Und da kommt der Engel und sagt ihr in einem Staccato: Du wirst einen Sohn gebären und er wird der Sohn des Höchsten nennen und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Davids geben. Werden Sie damit erstmal fertig? Werden Sie damit fertig? Spüren Sie, was das heißt? Du wirst dein Sohn in einem Loch in Nordgaliläa, in Südgaliläa, im Norden Israels, wird Sohn des Höchsten sein und er wird auf dem Thron Davids sitzen. Das ist eine Atombombe. Wissen Sie, was das heißt? Und können Sie ein bisschen mitspüren, was das heißt? Thron Davids heißt die Nachfolge des ersten großen, umfassenden Königs Israel. Saul hat ja abgedankt. Und der erste große König Israels, liebe Freunde und Freundinnen, war David. David ist sowas wie: Her Majesty lädt sie ein. Her Majesty, the Queen Elizabeth, lädt sie ein und legt das Schwert auf ihren Kopf und sie heißt ab heute Sir oder Dame. Das müssen wir erstmal verarbeiten, diesen Glanz. Das ist ja keine Spielerei am Rande. Und das ist ja noch viel stärker. Und die Frau soll den Sohn gebären, der auf dem Thron Israels sitzen wird. Verarbeiten Sie das erst einmal. Und das ist die Größe dieser Botschaft. Auf dem Thron seines Vaters, spirituellen Vaters natürlich, er ist ja nicht der wirkliche Vater, aber dein Spirit, wird dieser dein Sohn, der in deinem Bauch ist, stehen. Punkt, Schluss, fertig. Das ist sowas Gigantisches. Für eine kleine Frau in einem Loch in Galiläa, dass sie wirklich entweder zusammenbricht oder einfach spürt, es ist wirklich ein Wunder geschehen. Es ist eine wunderbare Begegnung. Es ist, ich möchte sogar sagen, als ihr Jude, es ist eine der wunderbarsten Angelophanien in der gesamten Bibel. Ich kenne ja viele Engelerscheinungen. Eben was wir vorhin hatten mit Abraham und Isaac oder mit Manoach. Es gibt einige große Verkündigungen. Aber für mich ist das wirklich die größte Verkündigung, sage ich Ihnen als ihr Judenbruder. Die größte, zauberhafteste oder wie ich sagen möchte, die wunderbarste Verkündigung. Und es geht ja noch weiter. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Das Spiel geht ja weiter. Die Frau muss ja völlig aus dem Rahmen fallen. Und er wird König sein über das Haus Jakob. Haus Jakob übrigens für Sie, ihr Lieben, ist eine Umschreibung für die Gemeinschaft Israels. Das müssen wir auch festhalten. Er wird zunächst mal König sein für Israel, nicht für die Welt, bitte. Bitte notieren Sie das, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich mache gleich Pause, ich will nur den Satz zu Ende bringen. Er wird König sein über das Haus Jakob. Das ist eine innerjüdische Angelegenheit, wenn Sie es bitte notieren. Später wurde Jesus auch für Sie natürlich der Heiland. Aber ich will Ihnen nur sagen, wie es am Anfang war, liebe Brüder und Schwestern. Am Anfang König über das Haus Jakob. Und weiter in Ewigkeit. Es steigert sich ja die Botschaft, es steigert sich. Und sein Reich wird kein Ende nehmen. Und das verarbeiten Sie mal. Das verarbeiten Sie mal in einem Staccato durch. Das verarbeiten Sie mal als kleine Frau in einem Loch in Galiläa. Das heißt, sie muss doch wirklich spüren, und ich glaube, dass das passiert ist, unabhängig davon, wann und wo und welchem Monat, ich glaube an die Authentizität dieser Begegnung. Und diese Frau kriegt das mitgeteilt, und zwar in dieser Intensität und mit all den Bildern, die einer jüdischen Frau vor Augen kommen. David, Jakob, Sohn des Höchsten. Wissen Sie, wenn das auf Hebräisch gesprochen wird, das sind lauter feste Begriffe. Das möchte ich unseren Hörern und Hörerinnen und Ihnen ja vermitteln. Das ist, auf Deutsch hört sich das ja nicht so tief an. Ich bin ja Jude. Und ich verstehe Hebräisch so, wie der Engel eben es ja sprach auf Hebräisch. Ich sehe da lauter Funken, Explosionen von Spiritualität. Das ist eine unendlich tiefe Botschaft aus jüdischem Boden. Das muss doch für eine Frau sein, die damit nicht rechnet, einfach das Erlebnis ihres Lebens sein. Und jetzt passen Sie auf, wie reagiert die große Mutter, Ein Satz. Da sprach Miriam zu Ende, zum Engel, das machen wir nach der Pause. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann weiß? Und daran erkenne ich die Jüdin Maria, denn sie antwortet darauf mit einer Frage. Ein Jude antwortet immer auf eine Mitteilung mit einer Frage. Und damit gehen wir in die Pause. Und ich möchte Ihnen mitgeben, was heißt das, wenn diese Frau erstens nicht zusammenbricht vor lauter Schock und zweitens so fertig, schlagfertig ist und sagt, Moment einmal, ich will erstmal die Facts hier haben. Ich will erstmal die nackten Tatsachen haben. Wie soll das geschehen, sagt sie ganz gewitzt. Achten Sie auf die Keckheit der Frau. Sie sagt nicht, um Gottes Willen, ich bin ja hingerissen, ich schmeiße mich hin vor Ihnen. Sagt sie am Ende, ich bin die Magd des Herrn. Aber zunächst einmal ist sie Jüdin. Und ein Jude ist schlagfertig. Ein Jude ist, so wie ich, schlagfertig. Und sie ist nicht auf den Mund gefragt, sondern sagt, ich will erst mal die nackten Fakten wissen. Wie soll das geschehen? Ich habe doch keinen Mann noch im Bett gehabt. Ich habe mich verkehrt. Denken Sie mal darüber nach. Daran erkenne ich einen Juden, dass er schlagfertig ist. Dass er gewieft ist, sagt man auf Süddeutsch. Eine gewiefte, kluge Frau, die sagt, bitte erklär mir das. Wie soll ich in diesen Adel kommen, wenn ich doch überhaupt keinen Mann habe, der mir einen Samen spendet, damit überhaupt erst mal was zustande kommt. Das nehmen wir kurz in die Pause mit. Danke erstmal.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, in dieser Sendung hören Sie ein Bibelseminar mit Dr. Yuval Lapide zum Thema Der Rabbi Jesu und sein Judentum. Dieses Bibelseminar ist gestern Mittag zu Ende gegangen. Sie hören nun jenen Vortrag, den Dr. Lapide am Mittwochabend gehalten hat und den wir aufgrund des Mariatons nicht live für Sie übertragen konnten. In diesem Vortrag spricht er zum Thema Miriam, die Mutter Jesu, mit jüdisch-rabbinischen Augen betrachtet. Dr. Labide ist jüdischer Rabbiner und erschließt uns den jüdischen Hintergrund des Neuen Testaments. Die Begriffe und Gegebenheiten, von denen das Neue Testament berichtet, sind ja alle von Juden, über Juden und für Juden und später auch für die Heiden tradiert worden. Die Beschäftigung mit dem Neuen Testament fordert daher jeden Christen zu einer Beschäftigung mit dem jüdischen Hintergrund dieses zweiten Teils der Bibel auf. So heißt es auch auf dem Einladungsblatt zu diesem Seminar. Hören Sie nun die Fortsetzung des Vortrags Miriam, die Mutter Jesu, mit jüdisch-rabbinischen Augen betrachtet.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen von Radio Maria, wir hatten hier eine kurze Pause. Wir haben uns erfrischt und wir haben uns geistig ein bisschen ausgetauscht, revitalisiert. Ich habe viel gute Stimmen gehört und ich möchte nochmal Sie ganz herzlich bitten, liebe Radio Maria Hörer und Hörerinnen, mir nicht böse zu sein, dass ich so leidenschaftlich bin. Ich habe es noch einmal hier in der Pause gesagt. Ich bin einfach so bewegt durch das Thema und durch meine Berufung. Und Sie wissen ja, wie gesagt, wie Jesus sagt, das Herz ist voll, des Mund läuft über. Ich bin so dankbar, dass ich in Österreich so viele Menschen berühren darf. Und daher kommt meine Vehemenz, nicht weil ich überheblich bin, sondern weil ich so bewegt bin. Und wer bewegt ist, dessen Stimme ist etwas höher als sonst. Und ich bin sehr dankbar, wenn Sie damit umgehen können. Es ist bestimmt keine böse Absicht, sondern es ist einfach nur der Wunsch, Sie zu beschenken mit meinem Charisma. Wir fahren fort. Wir haben vor der Pause einiges schon gesprochen zum Thema Engel. Und wir haben gesagt, die Maria antwortet mit einer Gegenfrage. Frau Kobian, weiß das? Ein Jude antwortet mit einer Frage, mit einer Gegenfrage. Und Maria ist Jüdin. Daran erkenne ich die Jüdin. Nicht an der krummen Nase und an nichts anderem, sondern ich erkenne einen Juden, eine Jüdin, daran, dass er auf die heftigste Botschaft in seinem Leben sehr keck geantwortet. Moment einmal, ich will erst mal die Fakten haben. Erst mal die Fakten. Wie soll das geschehen? Sie sagt ihm, ich bin doch noch Jungfrau, ich habe keinen Mann erkannt. Eine sehr berechtigte Frage, wenn es in diesem Kontext eben steht. Unabhängig davon, wir haben ja gesagt, die Jungfrauengeschichte wollen wir nicht bis ins letzte Detail klären. Lass mal bitte außen vor, denn wir wollen ja nicht über die gesamte Geburtsgeschichte Jesu sprechen, sondern nur über die Gestalt der Maria. Sonst verlieren wir uns. Kurzum, die Frau ist blitzgescheit und Lukas lässt sie sofort eine Frage stellen, immerhin einem Engel. Und jetzt will ich Ihnen noch etwas ganz Tiefes sagen, liebe Hörer und Hörerinnen. Normalerweise könnte doch die Miriam sagen, wenn der Engel mir das verkündet, vertraue ich ihm. Ich muss doch keine Gegenfrage stellen. Wenn der Engel Gottes mir sagt, du wirst einen Sohn gebären und er wird der Höchste sein, er wird das tun, dann muss ich doch Vertrauen haben und dem Engel nicht sagen, sag einmal, wo sind die Fakten? Wo sind die Nachweispapiere sozusagen? Es zeigt schon, dass die Maria ein bisschen Unsicherheit verspürt, ein bisschen Ungewissheit und die Gewissheit haben will, wie soll das passieren? Das darf auch passieren, liebe Freunde und Freundinnen des jüdischen Christlichen Dialogs. Es gibt in der Bibel auch eine Gestalt, ich wüsste gern, welche ich meine. Da ist auch ein Mensch, in dem Fall ein Mann, ziemlich unsicher. Zwei Männer fallen mir gerade ein. Ziemlich unsicher, obwohl ihnen Gott sehr deutlich, in deutlichen hebräischen Worten gesagt hat, du wirst das tun und ich bin bei dir. Normalerweise müsste dieses Wort reichen für einen klar denkenden Menschen. Aber es gibt eben Menschen, wir sind alle aus Fleisch und Blut, nur Pater Georg. Und wenn wir Unsicherheit sind, erlaubt uns Gott, unsere Unsicherheit oder unsere Zweifel auszudrücken. Welche beiden Männer in der Heiligen Schrift der Juden meine ich? Moses und Gideon, wenn Sie bitte notieren. Moses und Gideon, bitte notieren Sie das. Und, bitte? Nein, schon vorher, bei der Berufung. Schon, notieren Sie bitte, alle notieren Sie, sind Sie so lieb. In Exodus 3 und 4 ist die Berufung des Mose und in Richter Nummer 6 und 7 ist die Berufung des Gideon. Ich wiederhole für alle zum Nachlesen. Bitte lesen Sie jetzt nicht während des Seminars, das stört uns. Bitte lesen Sie nach dem Seminar, das dauert eh lange, es sind lange Kapitel. Ich wiederhole für heute Nacht zum Lesen. Exodus, zweites Buch der Bibel, Frau Dr. Blumkohl notiert gerade, Exodus 3 und 4 und Richter Kapitel 6 und 7, die Berufung des Mose respektive die Berufung des Gideon. Und Mose kriegt ebenfalls mitgeteilt, du wirst mein Volk erlösen und du wirst nach Ägypten gehen. Und Mose sagt fünfmal durch Einwände, ich stottere, ich habe nie gelernt zu sprechen, ich taug doch nichts vor dem König von Pharao. Und ich bin nur ein unbedeutender kleiner Hirtensohn. Und fünfmal, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs in Österreich, fünfmal sagt dem Gott, du wirst es tun. Du wirst hingehen ohne Ausreden, denn ich bin bei dir und ich mache dich groß. Und dann geht Mose und wird einer der ganz großen Propheten Israels. Nachzulesen, Exodus 3 und 4. Dann Gideon, ein großer Mann, kennen Sie wahrscheinlich. Gideon schon mal gehört. Gideon, natürlich, sollte man kennen, als gebildeter Christ. Gideon, Richter 6 und 7. kriegt von Gott mitgeteilt, du wirst mein Volk erlösen, machen wir nächste Woche in der Diözese Innsbruck in Tirol. Im wunderschönen Tirol mache ich ein ganz großes Seminar mit 23 Teilnehmern, Gott sei es gedankt. Und da werde ich Gideon anschauen. Und dieser Mann Gideon kriegt von Gott gesagt, du gehst mit deiner Kraft gegen die Midianiter und du wirst mein Volk Israel erlösen. Und Gideon sagt, lieber Gott, gib mir einen Beweis, dass das stimmt. Sie kennen die Geschichte mit dem Vlies. Gideon hat Angst und sagt, lieber Gott, ich vertraue dir ja, aber ich habe noch etwas Zweifel. Bitte zeig mir, dass es wirklich durch mich passieren wird. Ich habe Unsicherheit. Alles andere steht im Buch. Da kommt die Geschichte mit dem Vlies und Gott gibt ihm dann zwei Wunder, sichtbare Zeichen, dass Gott mit ihm ist. Kennen Sie ja noch von früher nachzulesen, Richter 6 und 7. Wir haben einige Beispiele. Die beiden berühmtesten sind, wie gesagt, Moses und Gideon, die Ängste haben. Und in diesem Kontext steht auch die große Jüdin Miriam, die sagt, wie kann das passieren, obwohl sie von Gott deutlich gehört hat? Du wirst einen Sohn gebären und er wird groß sein in Israel und auf dem Thron David stehen. Eigentlich müsste ihr das genügen. Das müsste einer Menschen, wenn Gott ihm das sagt, respektive ein Engel genügen. Und dennoch hat sie Unsicherheit. Und das darf sein. Denn ein Mensch ist eben auch aus Fleisch und Blut. Und wie Maria darf den Zweifel äußern, so wie Moses einen Zweifel geäußert hat und Gideon. Und dann kommt die große Antwort des beruhigenden Engels, des Malach in Vers 35. Der Engel antwortet, der Heilige Geist, im Hebräischen die Heilige Geistin, will ich gerade unseren Hörern auch sagen, Geist ist im Hebräischen weiblich, Ruach. Gott hat im Judentum weibliche und männliche Komponenten. Und hier ist eine typisch weibliche Zärtlichkeit Gottes gemeint. Der Geist im Judentum für unsere Hörer ist Ruach. Können wir es einmal aussprechen hier in St. Ruach. Wunderbar. Kurzum, der Heilige Geist oder die Geistkraft wird über dich kommen und die Kraft Adonais wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, dementsprechend heilig von heilig, dass du gebären wirst, Gottes Sohn genannt werden. Eine wahnsinnige Aussage. Eine überwältigende Aussage. Kurzum, 38, 36, und siehe, Elisheba, deine Cousine, Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn. Wir machen es, Juden lieben es ja gleich doppelt, haben wir gesagt, im Doppelpack. Mit einem Sohn in ihrem Alter. Sie hat, bei ihr ist keine Schwangerschaft, keine Jungfrauenehe, Jungfrauengeburt die Rede, sondern sie kriegt wie Sarah, übrigens Parallele zu Sarah, ein Kind im hohen Alter. Sarah, Sie wissen, kriegt ja mit 90 noch ein Kind. Und hier haben wir einen Bezug zu Sarah. Sarah kriegt mit 90 ein Kind. Unwahrscheinlich, und sie kriegt dennoch ein Kind. Und hier die Elisheba in Anlehnung an Sarahs späte Geburt, kriegt im fortgeschrittenen Alter auch ein Kind. Zwei Wunder haben sie hier. Wenn Sie notieren wollen, liebe Hörer und Hörer, wir haben ein Doppelwunder, Pater Georg. Wir haben ein Doppelwunder. Einmal, wenn wir es so wörtlich nehmen, eine jungfräuliche Geburt, einmal eine späte Geburt. Beide Wunder, wunderbare Geburten. Und da kommt wieder die 6. 6, das menschliche Maß ist abgeschlossen und die 7 steht an, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Jetzt will ich ganz kurz auf das Thema unfruchtbar eingehen, das immer wieder im Jüdischen. Unfruchtbarkeit, wenn Sie das notieren, liebe Teilnehmer, ist ein Thema, das die Bibel immer wieder durchzieht, insbesondere das Erste Testament. Sarah, die Stammmutter, war unfruchtbar. Rebekka war unfruchtbar. Alles in der Bibel enthalten. Lea und Rachel, die Mütter des jüdischen Volkes, waren auch eine sehr lange Zeit unfruchtbar. Rachel sogar sehr lange. So dass Sie merken, auch das Thema der Unfruchtbarkeit ist ein jüdisches, ein biblisches Thema, das Lukas einwebt in seine Geschichte, unabhängig davon, ob Elisabeth es wirklich war oder nicht. Aber für Lukas ist das Bild, das habe ich in meinem Seminar immer wieder, bitte? Hanna, richtig, dankeschön. Hanna, die Mutter des Samuel, dankeschön. Hanna, auch lange Zeit unfruchtbar, dankeschön, Frau Kobian. Hanna, lange Zeit unfruchtbar, kriegt spät ein Kind durch ein Wunder. Immer wieder, oder auch die Frau Simson haben auch lange gewartet, Simsons Eltern, bis er kam. Kurzum, das Thema, wenn Sie es gerade notieren, Unfruchtbarkeit, ist etwas, was in der Bibel immer wieder thematisiert wird, weil es eben an das Wunderbare grenzt. Und da passt auch die Thematik, Elfriede, von 6 und 7 hinein. 6 bedeutet, der Mensch kommt an sein Ende und Gott greift ein. 6 bedeutet, ich bin am Ende meiner Maßnahmen, menschlich, und nun kommt das Göttliche und greift ein und sorgt für eine Fruchtbarkeit, die eben von oben kommt. Darum auch die 6 und die 7 deute ich numerologisch. Die Frauen schaffen es aus sich aus nicht. Elisabeth ist unfruchtbar. Und wenn Gott nicht gekommen wäre, in Gestalt des Engels, und interveniert wäre, um sie fruchtbar zu machen, wäre sie eben unfruchtbar geblieben und wäre Johannes der Täufer oder der Taucher nicht geboren worden. Genauso bei Jesus. Das will Lukas uns zeigen. Dass in die Unfruchtbarkeit, in die menschliche Unzulänglichkeit Gott eingreift durch die 7. Die Menschen sind am Ende, sie sind an der 6, im wahrsten Sinne des Wortes. 6 ist ja das Ende menschlichen Trachtens. Und jetzt kommt 7. Überhöht das Ganze von oben im wahrsten Sinn des Wortes und auf einmal kommt Fruchtbarkeit. Und zwar nicht nur im biologischen Sinn, noch im spirituellen Sinn. Das Leben wird fruchtbar. Jesus bringt Frucht und Erlösung. Und Johannes der Taucher bringt auch Erneuerung und Fruchtbarkeit in das jüdische Land, das bislang auch unfruchtbar war, weil die Beziehung zu Gott nicht fruchtbar war. Kurzum, denn bei Gott, und dann der große Satz von 1,37, den will ich Ihnen auch mal auf Hebräisch sagen, weil ich ihn sofort auf Hebräisch atme. Ich atme ja das Ganze auf Hebräisch. Ich will Ihnen ganz kurz sagen, auf 1,37, bei Gott ist nichts unmöglich, das kommt auch bei der Sarah vor, in Genesis 18,14. Hayipale me Adonai davar. Da kriege ich so ein starkes Gefühl, wenn ich das sage, weil ich sofort die Tiefe der hebräischen Sprache spüre. Ich sage sie noch einmal, ich kriege da eine Gänsehaut, wenn ich dieses tiefe Wort höre. Hayipale me Adonai davar. Das ist genau das Gleiche, das Gott der Sarah auch sagt, in Genesis 18,14. Als sie zweifelt und sagt, kann ich noch ein Kind kriegen, ich, die alte Frau? Ich habe doch keine Milchproduktion mehr und ich bin in der Menopause, würde man modern sagen. Und Gott sagt ihr dann, genau wie hier, der großen Miriam, ist Gott etwas unmöglich? Können Sie zu Hause nachlesen. Hayipale me Adonai davar. Wörtlich heißt es, ist vor Gott etwas nicht wunderbar? Ist vor Gott etwas entrückt? Könnte Gott irgendetwas nicht machen? Das ist so ein Topos in der hebräischen Sprache. Das ist so voller Tiefe und Spiritualität, dass es nicht steigerungsfähig ist. Und Sie sehen, Lukas hat das ja 1:1 übernommen. Er kennt auch die Bibel. Nicht nur, dass Jesus seine Bibel kennt und der Malach, der Bote, sondern Lukas, der ja sein Evangelium schreibt und komponiert und inszeniert, liebe Freunde, zieht aus allen Registern, aus allen Quellen, schöpft er und lässt hier diesen wunderbaren Satz sagen, der übrigens nicht nur bei Abraham und Sarah vorkommt, sondern an mehreren Stellen, wenn Frauen unfruchtbar waren und fruchtbar werden. Und dann Miriam antwortet nicht mehr. 38, Maria ist überwältigt. Übrigens genau wie bei Mose und genau wie bei Gideon, wenn Sie das notieren. Mose wird von Gott überzeugt in Exodus 3:4 und Gideon wird von Gott überzeugt in Richter 6:7 und antwortet nicht mehr. Und die Nicht-Antwort ist Ausdruck tiefen Ergriffenseins. Maria verschlägt die Sprache oder anders ausgedrückt, sie ist so überzeugt, dass Worte nicht mehr nötig sind. Das ist für mich wichtig, Ihnen das zu erklären. Das kenne ich, wie gesagt, von Mose und von Gideon und auch von den Eltern Simsons, die nicht mehr zum Schluss sprechen, weil das Wort es nicht mehr ausdrücken kann, wie sehr ich von Gott berührt und ergriffen bin. Miriam schweigt. Nicht, weil sie nichts mehr sagen kann. Bitte?
Sie sagt schon, ich bin die Gäste.
Ja, na, aber auf die Antwort reagiert sie nicht mehr. Sie geht nicht mehr auf den Konflikt. Bitte? Nicht mehr mit einer Frage. Und auf diese konkrete Aussage geht sie argumentativ nicht mehr ein, sondern sie ist dann demütig und sagt, okay, das Thema ist für mich abgehandelt. Ich gehe auf eine andere Ebene. Ich sage, ich bin der Diener Gottes oder in dem Fall die Dienerin Gottes. Aber sie geht nicht mehr argumentativ darauf ein und sagt nicht mehr, kann das geschehen? Wird das geschehen? Glaube ich daran, wann wird das geschehen? Das Thema inhaltlich ist abgedeckt und sie geht auf eine andere Ebene und sagt dann, siehe, das Wort siehe will ich Ihnen auch erklären, was das bedeutet. Das ist auch ein typisch jüdisches Wort. Das Wort siehe heißt im Hebräischen hine. Genau, wie in dem berühmten Lied, wie die Dame eben sagt, unsere Teilnehmerin, hine matovu manaim. Hine im Hebräischen hey nun hey ist ein ganz wichtiges Wort. Das ist nicht einfach siehe, das hört sich im Deutschen so blass an. Aber im Hebräischen heißt das hine so viel wie ja, ich bin berührt, ich bin überzeugt. Das ist eine komprimierte Floskel, die ins Deutsche übertragen nicht wirklich siehe bedeutet. Dieses hine im Hebräischen heißt, gut, ich bin überzeugt, ich habe es verstanden, ich habe es verinnerlicht und die Fragen sind nicht mehr nötig. Ich brauche dazu nichts mehr sagen, sondern ich gehe auf eine andere Ebene und sie sagt dann etwas, was es übrigens im Judentum auch gibt. Da gibt es auch einige große Männer und große Frauen, die dann sozusagen zusammenfassend sagen, du hast mich so berührt mit deiner Botschaft, du Engel Gottes, du großer Gott. Ich bin ab jetzt, und das ist, damit ist, bezeichnet sie sich selbst als große Dame, als große Frau, Magd des Herrn, eine, auf Hebräisch heißt das Shifrat oder Amat, eine Amat Adonai, kommt auch im Hebräischen vor. Menschen, die wirklich von Gott tief berührt sind, werden sehr demütig. Und die Frau wird so demütig, dass sie sagt, ich brauche nichts weiter, ich will gar nichts mehr hören. Ich bin so überwältigt und überzeugt, dass ich nur eins machen möchte für den Rest meines Lebens. Das hat ja Konsequenzen für den Rest ihres Lebens. Ich bin Amat Adonai oder Shifrat Adonai, das sind zwei Begriffe für Magd. Ich bin Shifrat oder Amat Adonai, tue, was du gesagt hast. Es soll alles mit mir geschehen und es wird alles mit mir geschehen, wie du es gesagt hast. Das ist ein Ausdruck tiefster Hingabe. Und zwar nicht nur in Bezug auf dieses eine Vorkommnis, sondern in Bezug auf den Rest ihres Lebens. Das ist ein Ausdruck einerseits von ungemeiner Größe, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, andererseits von tiefster Demut. Das ist ein Moment, an dem sie wirklich erkannt hat, dass sie eine Berufene und Bewegte ist, eine Bewegte des Herrn. Magd des Herrn möchte ich Sie bitten, auch zu verstehen, dass ich nicht ausdrücke wie im Mittelalter, so eine Dienstmagd. Viele, wenn sie Magd hören, denken, so eine Dienstmagd, die einfach zu Hause rumputzt. Das ist nicht damit gemeint. Magd des Herrn heißt, ich bin die Dienerin Gottes, ich bin die Mitarbeiterin Gottes, wenn Sie das bitte notieren. Das ist keine Dienstmagd, wie so im mittelalterlichen Kontext in Europa. Ancilla Domini. Ancilla ist es lateinisch, genau. Wobei das auch noch ein bisschen konnotiert ist mit dem mittelalterlichen Feudalismus. Aber das Hebräische, das ich Ihnen hier in Salzburg vermitteln will, denkt anders. Da schwingt nicht eine billige Arbeit so im Haus mit, so eine Dienstfertigkeit, sondern da schwingt mit, ich bin deine Untergebene und ich bin es gerne. Ich bin gerne deine Untergebene, deine Untergeordnete. Auch von Mose heißt es, dass er Knecht Gottes war. Obwohl er der größte Mann Israels war, wird er Eved Elohim genannt. Eved ist der Knecht. Der größte Mann Israels wird in der Bibel genannt Eved Adonai, Eved. Das ist einerseits ein wahnsinnig hoher Anspruch und doch ist es Ausdruck tiefster Demut, ganz tiefer Demut. Und dieser Titel, diesen Titel spricht sie sich selbst zu, das ist der Punkt. Ich will Ihnen sagen, wie groß die Frau ist. Der Titel Eved, damit wir noch das ganz kurz aussprechen, wird Mose von Gott zugeordnet. Hier spricht sie sich selbst den Titel zu. Das ist so, als würde die Dame Akobien, um mit dem vorigen Beispiel zu bleiben, sich selbst adeln und sagen, ich bin ab heute Lady Batya Akobien. Und du sagst, ich brauche die Queen gar nicht, ich mache das selbst. Verstehst du? Und so möchte ich sagen, sie sagt, machen Sie sich bitte die Tiefe bewusst, Hartmut. Machen Sie sich bitte die Tiefe bewusst. Sie hat so eine Größe, dass sie von sich sagt, ohne geadelt zu werden, ich bin die Magd des Herrn. Das ist Größe. Das ist ungemeine Größe. Wenn sie selbst erkennt, ohne dass der Engel ihr das vorgeben muss, mit einem Ritterschlag, ich bin ab heute deine Magd, die Magd des Herrn. Und du kannst über mich verfügen und du kannst über mich entscheiden und mich einsetzen, wie du willst. Das ist eine ungemeine Größe. Sie erkennt es, ohne es mitgeteilt zu bekommen, expressis verbis. Ganz kurz zum Lobgesang. Wie viele Minuten habe ich noch? Ganz kurz will ich sehen, ob ich noch etwas Zeit habe, um das Magnificat. Ich habe noch 30 Minuten. Ganz kurz zum Magnificat der Maria. Wir sind immer noch bei Lukas 1,46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig, stolz sind in ihrem Herzen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern. Und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel, der Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Ein großes Poem. Ich müsste normalerweise einen halben Tag mit Ihnen arbeiten, aber ich werde das jetzt so komprimieren, dass Sie hoffentlich das Jüdische daran erkennen. Ich möchte Ihnen ganz kurz eine Minute geben, dass Sie ein bisschen hineintauchen, wie wir es immer machen. Können wir es auch den Radiohörern zumuten, dass wir eine Minute entweder aussetzen oder schweigen haben, damit sie eine Minute versuchen, mit jüdischen Augen in das Magnificat, in den großen Lobgesang der Maria hineinzutauchen. Mit jüdischen Augen bitte und jüdischem Herzen, bevor ich Ihnen dann meine tiefen Gedanken, die im Laufe von Jahren gereift sind, mitteile. Geben wir uns eine Minute. Ich will Ihnen mal, damit Sie ein bisschen Hebräisch wieder hören, das hebräische Original, das rekonstruierte Original vortragen. Und wer Hebräisch kann, unser Bruder Pater Matthias wird sofort frohlocken. Er kennt ja Hebräisch einiges. Ich will Sie mal auf Hebräisch vortragen, damit Sie mal, auch wenn Sie es nicht verstehen, in Ihrer Seele, Ulrike, wirken lassen. Dieses riesige Wort, ich nenne es ein Psalm. Wenn Sie notieren wollen, für mich ist es ein weiblicher Psalm. Notieren Sie, Dr. Yuval Lapide, Ihr Bruder sagt, es ist ein Psalm von Frauenhand geschrieben. Es ist für mich psalmische Qualität. Eine Frau schreibt einen Psalm. So groß sehe ich das. Und ich lese es Ihnen jetzt mal auf Hebräisch vor. Vatan Miriam Vatomar תגדל נפשי את אדוני, ותגל רוחי באלוהי אישי, כי ראה ועוני שפחתו, מהיום הזה ומעלה יאשרוני כל הדורות. גדולות עשה עמדי, אדיר הוא וקדוש שמו, וחסתו על ירעיו בכל דור ודור. בזרועו עשה נפלאות, הפיץ גאים במזימת ליבם. שליטים הדף מכיסאותם, וישם שפלים למרום. רעבים מלטוב, ועשירים שלח חיקם, החזיק בישראל עבדו, ויזכור לו את רחמיו, כאשר דיבר לאבותינו, לאברהם ולזרעו עד עולם. Sie sehen, ich lese das viel schneller auf Hebräisch, weil das Hebräische eine ungemein dichte Sprache ist. Sie sehen ja, es hat mindestens eine halbe Minute weniger gedauert, weil das Hebräische in einem Wort ausdrücken kann, was das Deutsche in fünf Worten ausdrückt. Die hebräische Sprache ist ungemein intensiv und ungemein reich. Und jetzt will ich Ihnen aufgrund dieses Hebräischen, das ich erkenne, sagen, wie ich das große Magnificat, den Psalm, ich nenne es den Psalm der Maria, deute. Sie fängt schon an, Maria sprach, wie auch bei David heißt, ein Wort Davids. Im Psalm steht ja oft, David sprach. David stimmte an. Miriam sprach, meine Seele erhebt den Herrn, auf Hebräisch, Tegadel nafshi et Adonai. Typisch Seele, warum? Weil die Seele ist das Innerste des Menschen. Daran erkenne ich auch einen Juden, dass er in großen Texten nicht sagt, ich, sondern meine Seele. Weil meine Seele mein Innerstes ist, dass Gott mir einhaucht. Ein typisch jüdischer Ausdruck, liebe Freunde. Am Anfang steht ja auch in der Schöpfung, Gott hauchte ihm denn die Seele ein und der Mensch ward ein lebendiges Wesen. Die Neshama ist das. Neshama oder Nefesh, zwei Worte. Und eine große Persönlichkeit sagt nicht ich, sondern meine Seele, die du mir gegeben hast. Das, was du mir gegeben hast, das preist dich, weil es ja von dir ist. Das ist auch typisch jüdisch, im Psalm auch oft, die Seele. Meine Seele, das ist mein Innerstes, das du mir gegeben hast, das preist meinen Gott. Ich preise dich, ich lobe dich, ich danke dir. Und dann, und mein Geist, der Ruach, jetzt sind wir wieder beim Ruach, freut sich Gottes meines Heilands. Jetzt will ich dir etwas sagen, es gibt so etwas wie eine Verdopplung, das nennt man ein Parallelismus Membrorum in der Literaturwissenschaft. Parallelismus Membrorum hat man, das ist auch typisch jüdisch. Nämlich, dass man Dinge, die besonders wichtig sind, verdoppelt, damit der Inhalt rüberkommt und memorisiert werden kann. Das ist ja eine Verdopplung. Meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich Gottes. Inhaltlich ist das ja nicht wirklich was anderes. Aber das nennt man in der Literaturwissenschaft des Judentums Parallelismus Membrorum. Wiederholung der Satzglieder um der Verdeutlichung willen. Das haben sie oft, zum Beispiel Psalm 27. Adonai orive yish'i, mimi ira. Adonai ma'oz chayai, mimi efrad. Auf Deutsch, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich Angst haben? Der Herr ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich mich fürchten? Das ist eine Verdopplung, 1:1 fast. Das ist typisch für Psalmen, deswegen nenne ich das ja ein Psalm. Psalmen lieben diese Parallelismen Membrorum, die Wiederholung der Glieder, um Verdeutlichung zu haben und Intensität zu schaffen. Daran erkenne ich, dass es eine Jüdin ist, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich. Daran erkenne ich die Jüdin und daran erkenne ich, dass sie einen Psalm geschrieben hat, an diesem Verdopplungsdenken. Sie macht das nicht, weil sie im Kopf nicht klar ist. Oder weil sie vergesslich ist, sondern weil sie eben jüdisch ist. Und wir Juden lieben, um zu intensivieren, die Verdoppelung. Typisch Psalm haben sie 100.000-fach in den 150 Psalmen. Und Begründung, denn er hat auf die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Welche große Frau in Israel sagt das? Auch die Hanna. Sie wissen, das Magnificat der Hanna stand Pate für das Magnificat der Miriam. Das haben sie in 1. Samuel 2. Das große Magnificat. Hanna war auch unfruchtbar, kriegt einen Sohn, den Samuel, und schreibt das erste sogenannte Magnificat. Das kennen Sie, liebe Hörer und Hörer. 1. Samuel 2. Ein großes Lied einer großen Frau. 1:1 können Sie zu Hause nach dem Seminar mal vergleichen. Legen Sie sich auf einer Seite hin. 1. Samuel 2, das Lied der Hanna, nachdem der Samuel geboren wurde. Und dieses Lied der Miriam, nachdem der Jehoshua geboren ist. Fast 1:1. Und dennoch sind beide Frauen groß. Keiner hat kopiert bei der anderen. Aber die erste hat die zweite inspiriert, das möchte ich schon sagen. Hanna hat mit Sicherheit Maria inspiriert, ohne dass Maria bei Hanna kopiert hat. Plagiert nennt man das heute, keinesfalls. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd gesehen, sagt die Hanna auch. Sie war niedrig, sie war arm und Gott hat auf sie geschaut und sie groß gemacht. Sie ist wahnsinnig demütig und das macht sie so groß. Und siehe wieder, das siehe hat man vorhin schon, Ulrike, siehe hine. Sie sagt, ich bin überzeugt, ich bin bewegt und ich will es kundtun. Von nun an werden mich selig preisen alles Kinder, Kindeskinder. Das selig hat man schon oft in unserem Seminar, das ist Aschrei. Das ist ein typischer Ausdruck, das will ich unseren Hörern gerade auch sagen, Hörer von Radio Maria. Das ist nicht dieses Wort, so was man im Deutschen kennt, so mit selig und gefühlsselig, sondern das selig, habe ich im Seminar erklärt, bedeutet erfüllt. Das haben wir schon mehrfach in unserem Seminar besprochen. Aschrei, Frau Jakobian weiß das und die anderen, heißt, ich bin erfüllt und mich werden erfüllt nennen alle künftigen Generationen. Kindeskinder heißt, sie schaut in die Weite des jüdischen Volkes und sagt, ich bin so eine reiche, erfüllte Frau. Ich will, dass alle wissen, wie Gott mich reich gemacht hat. Das ist auch typisch jüdisch, in die Zukunft zu schauen und zu wissen, dass mein Leben, meine Berufung eine Konsequenz hat für die künftigen Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Jetzt will ich Ihnen was Tiefes sagen. Er hat ja noch gar nichts getan. Er hat ja nur zu ihr gesprochen, aber die Frau weiß und glaubt, dass Großes kommen wird. Das ist auch typisch für einen Juden. Obwohl das Große noch nicht passiert ist, er hatte noch gar nichts an ihr getan. Sondern Sie spürt aber, dass es passieren wird. Jesus ist ja noch gar nicht geboren, beziehungsweise er hat ja noch nicht groß gewirkt in Israel. Die großen Taten sind ja noch gar nicht passiert. Aber das ist der Glaube dieser Frau. Die Frau hat eine Erfahrung mit einem Engel und der Engel hat im Namen Gottes Großes verkündet und sofort greift sie zur Feder oder zum Wort Gottes und spricht von Großem, das kommen wird. Sie antizipiert es, nennt man das. Und das ist ihr Glaube. Bevor das Große eintritt, der große Mann ist ja noch gar nicht da, weiß sie und glaubt sie durch ihre innere Gewissheit, dass Großes noch kommen wird. Und zwar durch denjenigen, der groß und mächtig ist. Das ist Gott. Sie muss ihn Gott, Sie wissen, im Judentum kann man Gott umschreiben. Man muss ihn nicht direkt nennen. Der Mächtige, der Große reicht aus. Und seine Barmherzigkeit, wir haben heute lange über die Barmherzigkeit gesprochen. Jesus spricht über die Rachamim. Seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Recht bei denen, die ihn fürchten. Was ist Großes an diesem Satz Nummer 50? Erst Lukas 1,50. Was ist groß? Sagen Sie mir mal, was ist groß an diesem Satz? Und seine Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit, wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Was ist groß an diesem Satz? Versuchen Sie mit mir mal ein bisschen jüdisch zu denken in Friede. Was ist gewaltig an diesem Satz? Wer kann ein bisschen mit mir denken? Wer hat eine Idee? Wer hat eine Idee? Richtig, richtig, ja. Führen Sie es noch ein bisschen aus, Pater Fritz.
Die Verheißungen Gottes innerhalb der Heilsgeschichte.
Wunderbar. Ich bin sehr dankbar. Bitte schön, Gerdot.
Die ewige, andauernde Barmherzigkeit Gottes.
Wunderbar. Von Geschlecht zu Geschlecht. Was heißt von Geschlecht zu Geschlecht für eine Frau, die... Wie denkt die Frau, wenn sie sowas sagt? Wie denkt sie? Wie denkt sie?
Von Alters her bis in die Zukunft.
Noch, ich brauche noch ein stärkeres Wort.
In Generationen.
Genau, die Frau hat eine Perspektive und die Frau denkt historisch, die denkt historisch umfassend. Dankeschön. Das ist die Größe einer Frau. Sie schaut sich nicht nur ihr kleines Schicksal an, in diesem kleinen Loch in Galiläa, sondern sie schlägt den großen Bogen, wenn Sie notieren wollen. Das ist die Größe einer großen Frau. Sie schlägt den großen historischen Bogen ihres jüdischen Volkes. Bitte notieren Sie das. Diese Frau schlägt den historischen Bogen des gesamten jüdischen Volkes. Sie sagt, seine Rachamim, das hebräische Wort für Barmherzigkeit, wird von Geschlecht zu Geschlecht, sie denkt an das ganze jüdische Volk, dessen Glied sie ist, und sagt, von allen Generationen her, Jasna, hast du dich schon bei uns erbarmt. Sie erinnert sich auf einmal an die Geschichte ihres Volkes. Sie ist nicht nur für sich da eine kleine partikulare Dame, sondern sie sagt, ich bin ein Glied in einer riesigen Kette von Berufenen Israels. Kommt hier noch stärker. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtigen Sinnen des Herzens sind. Was meint sie mit diesem Satz? Matthias, was denken Sie? Matthias, sagen Sie was. Was heißt das, er übt Gewalt mit seinem Arm? Was hat das mit Gewalt hier auf einmal zu tun? Sie kriegt ein Kind und warum? Was hat die Gewalt hier verloren?
Die Rechte des Herrn sind immer mit Kraft.
Gegen wen ist das gerichtet? Gegen wen ist das gerichtet?
Gegen
die Römer, das bin ich richtig. Die Frau wird jetzt politisch, wenn Sie das bitte notieren. Ein weiterer Höhepunkt für unsere Hörer und für die Teilnehmer. Bitte notieren Sie, Yuval Lapide, Ihr Judenbruder, sagt, jetzt wird sie politisch in Anführungszeichen. Jetzt wird sie konkret, wie wir es ja heute schon mehrfach in der Bergpredigt dort gesagt haben. Vers 51, er übt Gewalt mit seinem Arm. Gewalt heißt Brutalität gegen die Römer, die das Land ja bekanntlich aussaugen. Und die hoffärtig sind in ihrem Herzen. Und das ist eindeutig eine Polemik gegenüber den Römern. Bitte notieren Sie das schriftlich. Bitte. Damit wird sie eine politische Kämpferin und eine politische Visionärin. Sie ist nicht nur eine kleine Frau, die zu Hause ihre Suppe kocht für den Sabbat. Sie ist mehr. Sie ist eine große Frau, die Visionärin ist, so nenne ich sie, Yuval Lapide. Eine Frau, die sagt, ich weiß, dass die Tage des Römischen Reichs gezählt sind und dass diese Menschen, die unser jüdisches Volk quälen, hoffärtig heißt, arrogant, und das sind die Römer, im Klartext sind das die Römer, sie darf das nicht beim Namen nennen, diese Männer werden umkommen, denn Gottes Größe hat uns Juden schon immer gerettet von großen Katastrophen. Gottes Größe hat uns immer schon gerettet und das wird auch passieren. Und dann weiter, er stößt die Gewaltigen vom Thron. Wer sitzt denn auf dem Thron, Batja? Die Römer sitzen auf dem Thron, bitte notieren Sie das. Wenn sie in Vers 52 sagt, er stößt die Gewaltigen vom Thron, heißt das ja, wenn Jesus auf dem Thron David sitzen wird, was ihr der Engel gesagt hat, dann muss doch der andere Mensch vom Thron runtergehen. Das ist die Logik einer brillanten Frau. Die Frau hat verstanden, was ihr der Engel sagt, wenn sie es gerade notieren. Gott hat ihr gesagt, dein Sohn wird auf dem Thron David sitzen. Dann muss doch derjenige, der den Thron bis jetzt besetzt, die Römer, runterfliegen. Beide können doch nicht zusammen herrschen. Merken Sie, wie brillant die Frau denkt, Ulrike. Die Frau ist eine tiefe Denkerin, eine Jüdin mit Format. Und sie sagt, wenn Gott mir sagt, mein Sohn wird den Thron haben, dann sind die Tage Roms auf dem Thron gezählt. Und der römische Thron wird fallen, damit Israel einen neuen König bekommt und ein neues Glück. und erhebt die Niedrigen. Und die Niedrigen sind natürlich wertvoll. Die Juden sind die Niedrigen. Die müssen doch leiden in Israel, haben wir ja mehrfach gesagt. Die Juden leiden wie die Hunde. Sie werden beschimpft und bespuckt. Sind absolute, wie nennt man das, persona non gratia. Persona non gratia. Uninteressant. Bitte? Underdogs, wie, richtig. Und diese Frau sagt, ich weiß, wenn Gott mir das geschenkt hat, dann weiß ich, dass der Turnaround, die Wende ins Haus steht. So denkt diese große Frau. Darum sage ich, sie ist eine Psalmistin. Der König David, ihr Lieben, denkt auch als Visionär in seinen großen Psalmen. Und der nächste Vers, Nummer 53, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Wieder chiffriert, liebe Freunde, chiffriert eine Aussage gegen die Reichen. Sie darf das ja nicht beim Namen nennen, sondern sie ist sofort im Gefängnis, beziehungsweise auf dem Kreuz. Sie muss das ja chiffrieren. Chiffrieren heißt kodieren, verheimlichen. Aber natürlich ist das eine antirömische, wenn Sie es bitte, bitte festhalten, eine antirömische Aussage, Anklage. Die Reichen, die Römer, die uns quälen, die unsere Steuern nehmen, die uns jeden Tag Abgaben abzwingen, dass wir beinahe ersticken. Diese reichen Römer, die werden zugrunde gehen. Und die Armen, die nichts mehr haben, die am Ende sind, die werden auf dem Thron David sitzen, beziehungsweise die Anhänger des neuen Königs sein. Und Vers 54, jetzt kommt ein großer Höhepunkt für unserem Finale. Er gedenkt der Barmherzigkeit. Gott ist der Rachamim. Rachamim ist das hebräische Wort, haben wir vorhin schon gesagt, für Barmherzigkeit, Gernot. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel. Bitte notieren Sie das. Sie denkt an ihr jüdisches Volk. Sie ist die Tochter eines jüdischen Volkes. Jetzt wird sie immer deutlicher. Sie ist ein Glied in einer großen Gemeinschaft, nämlich der Gemeinschaft Israels. Er, Gott, gedenkt seiner Rachamim, er wird uns nie im Stich lassen. Denn wenn er sich meiner erbarmt hat, jetzt kommt das, was ich Ihnen heute Morgen gesagt habe, diese Afortiori-Geschichte. Afortiori, das ist eine Argumentationstechnik im Hebräischen. Wenn er sich schon meiner gedenkt, um wie viel mehr, liebe Freunde und Freundinnen des jüdischen Dialogs in Österreich, wenn Gott sich schon meiner erinnert und meiner gedenkt, ich die kleine Frau in Nordisrael, um wie viel mehr nennt man das, a fortiori, wird er sich des gesamten Volkes Israel, seinem erwählten, geliebten Volk, erinnern in dieser Schmach, in dieser Erniedrigung im Römischen Reich. Die Frau ist eine kolossale Visionärin. Ich bin völlig außer mir vor Freude, wenn ich sowas lese. Und ich möchte Sie auch faszinieren für die Tiefe dieses Wortes. Sie ist eine Visionärin und eine, in Anführungszeichen, Politikerin, in Anführungszeichen, weil sie wirklich hochgradige Worte in den Mund nimmt. Sie ist keine kleine Dame am Küchenherdchen, sondern sie wagt Worte in den Mund zu nehmen, die atemberaubend sind, atemberaubend. Solche Worte in den Mund einer Frau, und die Juden verstanden ja diese Chiffren, die waren doch klar im Kopf, die wussten doch, wer mit den Reichen und den Armen gemeint ist. Frau Akobian?
Es kommt ja immer in der, Neuen Testament, im Zweiten Testament, diese Reichen, die leer ausgehen. Ist da immer die Römer?
Nein. In der Bibel gab es ja noch keine Römer. Im Ersten Testament waren es entweder die Babylonier oder die Assyrer oder die Perser, die jeweiligen Machthaber, die Israel unterdrückt haben.
Nein, aber im Zweiten Testament.
Ja.
Denn es da heißt, er wird, dass die Nadel...
Nadel, er geht ein Reicher durch das, Kamel, er geht ein Kamel durch das Nadel, ist ein Reicher. Genau. Mit den zwei Möglichkeiten, beziehungsweise zwei Varianten. Entweder die reichen Römer oder die reichen Juden, die mit den Römern paktierten. Das gab es auch. Beides. Sowohl, Sie können sagen, entweder oder, aber ich denke sogar beides. Es gab natürlich die reiche Oligokratie, nennt man das, die Oligokratie, die reiche Herrschaft der Römer. Aber es gab leider auch, bitte darf ich, Herr Münchner, es gab leider auch Juden, die mit den Römern paktierten, koalierten, zum Beispiel, wen haben wir heute Morgen genannt? Die Zöllner. Die Zöllner waren bekannte Koalitionspartner, die saugten die Menschen aus mit Steuern und steckten ganz viel in ihre eigene Tasche. Das sind auch sogenannte Reiche. Also, liebe Matthias Akobian, sowohl die reichen Römer als auch die Koalitionäre oder wie würde man sagen, die Kollaborateure mit den Römern, da gab es leider auch Juden unter denen. Also, er hilft seinem Diener Israel, sind wir wieder beim Dienst. Israel ist das jüdische Volk natürlich gemeint. Der Diener wieder beim Dienst, der Diener Israel ist das jüdische Volk. Wie er geredet, Vers 56, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Und jetzt kriege ich ein ganz starkes Gefühl. Wenn ich lese unseren Vätern, was bekennt sie damit? Ich bin eine Tochter meines jüdischen Volkes. Sie bekennt sich ultimativ zu ihrem jüdischen Volk. Bitte unterstreichen Sie es, wenn ich Sie bitten darf. Vers 56, wie Gott immer schon geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern. Liebe Freunde und Freundinnen, das ist so eine tiefe Aussage einer Frau, die ihr Volk liebt. Ich wiederhole, ich bin Jude und ich gehöre diesem Volk an. Und als solcher komme ich ja zu ihnen, weil ich sie damit beschenken will, mit dieser Tiefe. Sie ist eine Jüdin, die jetzt erst, möchte ich sagen, wirklich erwacht und erkennt, ich bin so groß, weil Gott mich genauso ernst nimmt wie seinerzeit Abraham, Sarah, Jakob und Rebekka, Rachel und ja, die allen Großen in Israel. Sie ist zu einem neuen Größenbewusstsein erwacht durch diese Begegnung mit einem Engel, so wie seinerzeit Sarah. So wie seinerzeit Rebekka, so wie seinerzeit Rachel, Lea und alle großen Frauen Israels, derer es ja genug gab, die von Engeln berührt wurden. Und sie sagt, wie er geredet zu unseren Vätern. Sie bekennt sich zu ihrem jüdischen Volk. Und darum möchte ich Ihnen einen Satz unbedingt noch sagen, den Sie bitte nicht missverstehen. Das Heil kommt von den Juden, das wissen Sie, sagt Johannes 4,22. Aber von uns ging es dann in die Welt. Aber von uns, mit uns begann das Heil der Menschheit. Erst kam Gott zu uns, und sie sagt es ja so schön, zu uns Juden, und dann ist über Jesus das Heil auch zu ihnen gekommen, zu den ursprünglichen Heiden, wodurch sie ja Christen wurden. Aber mir ist ganz wichtig, liebe Hörer und Hörerinnen, dass sie einfach nur würdigen, wen Gott zuerst berührt hat. Wen Gott zuerst hineingezogen hat in seine Nähe, in seine Liebe. Und das waren wir Juden. Uns Juden hat Gott zuerst berufen. Nicht, weil wir besser sind oder stärker oder schöner, sondern weil Gott sich in uns, wie Friedrich Herr einmal gesagt hat, zuerst verliebt hat. Sie wissen, es gibt in Österreich den Friedrich Herr. Friedrich Herr war ein großer Mann in Wien. Das Buch können Sie kaufen. Das ist eines der ganz großen Bücher Ihres Österreichers. Friedrich Herr müssen Sie kaufen. Gottes erste Liebe. 600 Seiten hat er schon vor 30 Jahren geschrieben. Er war Direktor des Wiener Burgtheaters. Und dieser große Mann, der meinen Vater intim fast kannte, hat ein Buch geschrieben nach der Shoah. Und er nannte es schlicht und einfach Gottes erste Liebe. Und wer ist diese erste Liebe? Wir Juden. Das schreibt einer der ganz großen Katholiken der Österreichischen Republik, bitte. Und ich möchte Sie bitten, das Buch zu kaufen. Es ist neu aufgelegt. 600 Seiten. Und in diesen 600 Seiten liegt einer der ganz großen Österreicher, Friedrich, der schon 20 Jahre im Himmel ist, deutlich da. Wenn wir Juden nicht da gewesen wären, wäre es nicht zum Christentum und zur Monotheisierung des Abendlandes gekommen. Und das mache ich fest an diesem Satz, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Maria ist eine Jüdin, Miriam, mit ihrer Spoche, mit ihren Verwandten. Und weil sie sagt, unser Diener, seinem Diener, und weil sie sich zu ihrem Judentum bekennt, hat Gott dann einen weiteren Plan entwickelt, nämlich dass, wie Johannes 4,22 sagt, dass dieses Heil, das wir zuerst erleben durften, dann zu ihnen kam, wodurch die Heidenmission des Paulus anfing, der ja auch Jude war, und dann heute, dank dieser Mission, 2 Milliarden Christen auf der Welt das Heil erblicken dürfen. Aber am Anfang, und damit bin ich am Ende, am Anfang war es eine kleine Jüdin namens Miriam in Galiläa, in einem Loch, das unbekannt war, das Gott verändert hat. Netzer, ich wiederhole kurz, eine neue Frucht, ein neuer Schössling, ein neuer Sprössling. Eine Jüdin wird berührt, sie wird verändert, sie schreibt einen Gesang, sie erzieht ihren jüdischen Jungen, wie wir es ja auch Lukas wissen, er geht in die Synagoge und er kriegt seine Konfirmation, die Bar Mitzwa. Und wenn diese große Jüdin nicht dieses jüdische Blut in ihren Adern hätte, aus Sarah, Abraham, wäre es nicht zu diesem Jesus gekommen. Dafür plädiere ich heute Abend. Dass es am Anfang eine jüdische Familie war, eine einfache jüdische Familie mit Mutter und Ziehvater und den anderen Verwandten. Und wenn diese Juden nicht in dieser langen Kette jüdischen Bewusstseins gelebt hätten, wäre Jesus nie groß geworden und wäre das Abendland nicht beschenkt worden mit dem jüdischen Erbe. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
In dieser Sendung hörten Sie heute einen Vortrag vom jüdischen Rabbiner Dr. Yuval Lapide. den am Mittwochabend beim Bibelseminar Der Rabbi Jesu und sein Judentum im Kolleg St. Josef in Salzburg-Eigen gehalten hat. In diesem Vortrag sprach er zum Thema Miriam, die Mutter Jesu, mit jüdisch-rabbinischen Augen betrachtet. In Kürze können Sie alle Vorträge von diesem Bibelseminar, das wir hier bei Radio Maria auch live für Sie übertragen haben, auf unserer Radiothek unter www.radiomaria.at nachhören und downloaden. Wie immer können Sie auch CDs davon bei unserem Hörerservice bestellen. Unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder schreiben Sie eine E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at.